herzlich willkommen zur 731. Ausgabe des Sneakpots. Und es ist endlich mal wieder Zeit zu kochen im Sneakpot. Wir sprechen für euch heute Abend über den Film Toskana. Heute Morgen auf dem Sofa aufgewacht, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Und so außergewöhnlich wie alle anderen, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert ist gerade mit Kleidung in den Pool gesprungen, beziehungsweise hat sich hineinfallen lassen. Yeah!
Hättest du mir jetzt vorher gesagt, hätte ich hier noch einen Soundeffekt Waschbecken aufgebaut oder so.
Nein, eher leicht depressiv hineingleiten lassen. Naja. Wir haben Toskana gesehen.
Und möchten Stefan, wir jetzt dahin?
Stefan hat's, ja, doch, das schon, aber Stefan hat's vorgeschlagen und muss deswegen erstmal erzählen, was der Inhalt des Films war.
Ja, es geht um einen dänischen Koch oder einen Koch in Dänemark, der dort Restaurant?
Nee, der hat Sterne.
Hat Sterne?
Mehrere, zwei Sterne.
Echt?
Ja, ich glaube auch.
Habe ich nicht richtig mitbekommen.
Wird irgendwann thematisiert. Hat wieder die zwei Sterne bekommen. Hat er doch irgendwann so einen Zeitungsartikel.
Vielleicht war der auf Dänisch und ich habe ihn nicht verstanden. erbt dann von seinem Vater, zu dem er aber keinen Kontakt mehr hatte seit Jahren, ein Restaurant in der Toskana und möchte eigentlich nur dahin fahren, das irgendwie loswerden, damit er dann Geld hat, um irgendwie den etwas schiefgegangenen Deal in Dänemark doch noch zum Laufen halten und sein Restaurant damit weiterführen zu können. Und boah, dann fährt er in die Toskana, ja?
Was hat er? Erbt es nicht primär? Es ist auch ein Restaurant, aber es ist primär erstmal irgendwie so ein Schloss und so ein Landgut.
Ja.
Ich habe nur das Restaurant gesehen, aber stimmt schon, da ist noch ein bisschen was drumrum, wo man auch mal Partys machen kann oder so. Ich würde es auch nehmen, muss ich sagen. Hat mir auch ganz gut gefallen.
Ja, ja.
Jedenfalls fährt er dahin.
Auch für den Preis.
Ja, was hat es gekostet?
700.000.
700.000?
Ja, sofort.
Ja.
Wer weiß, vielleicht ist das sogar realistisch und das ist halt so schlechte Infrastruktur, dass du das trotzdem nicht haben willst.
Das können wir ja gleich mal während der Sendung googeln. Jedenfalls, er fährt auch runter, versucht es dann zu verkaufen und er lebt und verliebt sich in Land und Leute und dann schauen wir einen zart voraussehbaren
Dramedy, sagt man, glaube ich, oder?
Ja.
Dramedy, ja, das kommt hin. Ja, und wie fanden wir das? Es klingt schon so ein bisschen durch bei dir, Stefan.
Nee, ach, der hat überhaupt nicht wehgetan. Es ist halt so, ach ja, das kann man mal weggucken. Schöne Szenen zum Kochen, schöne Szenen aus der Toskana, tolle Bilder. Das sieht alles total geil da aus. Auch die Küche, die die haben, sieht irgendwie dann doch aus wie so eine Familienküche, nicht eben wie so eine Profiküche, wo man richtig was schicken kann. Und viele gute Schauwerte. Die Geschichte ist irgendwie vorhersehbar von, ich glaube, bei Minute 25 oder so habe ich das erste Mal gedacht, naja, so könnte es vielleicht ausgehen. Und ich lag schon ziemlich richtig, also nicht alles, aber naja, Details. Fand ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich hatte auch das Gefühl, als ich den ausgesucht habe, dass ich schon wusste, wie der ausgeht.
Mm, absolut.
Deswegen finde ich das nicht schlimm. Also das war die Art von Film, die wir jetzt länger nicht geguckt hatten, die ich mal wieder gucken wollte. Und wenn da noch Kochen drin auftaucht und das sehr schön aussieht, dann gefällt mir das durchaus. Wie ging's euch?
Das Kochen war schon sehr schön. Die Landschaftsbilder.
War da so viel Kochen drin? Da war doch gar nicht viel Kochen drin, oder? Oder habe ich da gedacht?
Ganz am Anfang war doch ganz viel.
Ganz am Anfang in seinem Sternerestaurant mit den Täubchen
und
so.
Ja, ein bisschen.
Da war viel Kochen und dann hat er
sich Leute anscheißt.
Das war vielleicht drei Minuten, oder? Und wie er sich dann ein Sandwich macht, war ungefähr eine Minute. Und dann ganz am Ende nochmal. Drei Minuten.
Das hat so lange gedauert wie mein Mittagssandwich heute auch.
Es fühlte sich so schön an.
Ja, das war
es blieb lange im Herzen. vielleicht gut ja, ging der Film weiter und man hat einfach
ich glaube, die Szene selbst hat keine Minute gedauert. Das Putzen vorher hat viel mehr Zeit gebraucht.
Ja, naja, und dann war auch dieser komische Caprese-Salat, der ihm nicht so gefallen hat. Also Essen kam auf jeden Fall immer mal wieder vor.
So kann ich den auch. So, also ja, genau, den so kriege ich auch gut hin.
Ja. Einfach rühren ist dann braun.
Alles durcheinander geschmissen.
Auf der anderen Seite, es schmeckt trotzdem fantastisch, wenn die Zutaten gut sind, auch wenn das so aussieht.
Ja, ja.
Und ja, für ein Restaurant vielleicht nicht, für zu Hause finde ich das okay.
Ja, das fand ich so schade, dass er dann so spät erst die Sachen richtig gekostet hat in der Toskana und da eben dann auch so begeistert war.
Ja, und das genau, da sind wir beim ersten Punkt, wo ich dachte, was ist das denn für eine unrealistische Scheiße? Der Typ führt ein 2-Sterne-Michelin irgendwas super High-End-Restaurant und serviert Täubchen mit einem Schaum aus, hast du nicht gesehen, und da dran noch 2 Blätter von der Roten Beete und irgendwas. Und dann kommt er in die Toskana und probiert da irgendwie so eine sonnengereifte italienische Tomate und ein Parmesan und wird komplett aus den Schuhen geblasen, so wie als hättest du das irgendwem, der sein Dorf in weiß ich nicht, Mittelsachsen-Anhalt nie verlassen hat, serviert. Und das glaube ich einfach nicht. Als Sternekoch auf dem Niveau, du kennst das doch alles. Das kennst du doch alles. Das kann mir doch keiner erzählen, dass der da... Du
musst da mal gewesen sein, oder?
Nicht also, nur, dass du da mal gewesen bist. Du importierst dir die Scheiße wahrscheinlich mit dem Flugzeug in dein verdammtes Restaurant. Das kann mir doch keiner erzählen, dass der Typ bei einem Stück Parmesan irgendwie ins Schwelgen gerät, weil der so toll ist. Ja, weil irgendwie denkst so, wenn in deinem 2-Sterne-Restaurant nicht der geilste Parmesan aller Zeiten im Schrank liegt, dann hast du doch auch was falsch gemacht. Also den Teil fand ich so ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen.
Ja, ich fand einige Teile, auch ich muss sagen, auch diese Szene im Restaurant mit dem Caprese, da war er wie so ein Restaurantkritiker eigentlich. Der war ja Also ich hatte die Szene eigentlich so verstanden, er kommt da an und irgendwie von der Reise erstmal hungrig und will da was zu essen und dann isst er ja aber gar nichts. Also der schaut sich den Caprese nur an, denkt sich, ach komm, leck mich am Arsch, ich hab keinen Hunger mehr. Ärgert sich über den schlechten Service.
Er wollte ja erstmal nicht vom Wasser vergiftet werden.
Ich meine, es war großer Slapstick, auch wie sie dann noch den Teller ja im Endeffekt indirekt ableckt. Ja. War jetzt so grandios. Und mit dem Wasser, was hin und her gegossen wird.
Und, ja. Und der wackelnde wirklich, Tisch dazu, die ganze Zeit wackelt der Tisch.
Das ist wirklich große Slapstick-Werte. Also da hatte mich der Film eigentlich. Aber ja, manches war einfach schon arg, ja, irgendwie unausgegoren, so ein paar Klischees zu viel, so, was ihr beschrieben habt, so dieses, dass er vom Parmesan und vom Öl plötzlich so überzeugt oder so überwältigt ist, so, es war alles so ein bisschen viel. Die Love Story, sorry, das ist einfach, da war doch keine Chemie zwischen den beiden, oder? Also, ich meine, ja, sie himmelt ihn die ganze Zeit an, sie ist viel zu schön für ihn, völlig, ja, nicht klar, warum sie ihn die ganze Zeit anhimmelt. Okay, das wird dann später noch ein bisschen klarer, aber ganz strange. Also
aber auch wie sie am Anfang aufeinander geraten. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum der sofort so böse war. Ja, also irgendwie, er hatte richtig viel Wut in sich, hatte ich so den Eindruck.
Ja, ja, ich glaube,
da haben wir tolle Kinderbücher für, was man damit machen kann. So aufstampfen.
Genau, Robby regt dich auf. Ja,
er wollte da alles hassen, oder? Er ist da hingefahren, um das alles loszuwerden. Das sind alles ungeliebte Erinnerungen, die er nicht haben wollte. Er wollte eigentlich eh nicht hinfahren. Und er wollte ja, das dann hassen. Wieso dann da Essen bestellt, verstehe ich halt auch nicht, ne?
Ja, genau. Das wurde uns irgendwie nicht genug erzählt. Oder es wurde, keine Ahnung, es war an manchen Stellen komisch unausgegoren. Obwohl, also ich muss da dem Stefan durchaus recht geben. Mir hat der Film im Fazit eigentlich auch Spaß gemacht, weil er dann doch unterm Strich nicht wehtut und eigentlich schöne Bilder und nette Geschichte und nicht zu sehr ans Herz. Aber an mancher Stelle ist einfach so, dann warum dieses eine wie keine Trope, ja, was soll denn das? Das ist amerikanische Teenager-Filme der 90er Jahre haben das gehabt. Warum muss das jetzt hier auch so sein, ja? Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ist nicht oder? So ganz.
Nee. Der Umstand, so, du hast das nur getan für die Wette, ja, es ist hier keine Wette, sondern sowas ähnliches, ja, aber so, es ging nicht um mich, es ging nur um die Wette, das ist einfach ein beschissener alter Trope aus den 90ern, also, was soll dieser Mist? Das, ja, ich weiß nicht, es war so ein bisschen unausgegoren, aber insgesamt hat er schon Spaß gemacht.
Also, wie gesagt, da war storymäßig, war da vieles unausgegoren, auch die Art, wie seine, die Wendung bei ihm passiert quasi, wie er so langsam, oder eben nicht langsam, sondern das ist so, mehr oder weniger sind das so zwei Schnitte und dann ist er plötzlich anders. Ja. Und dann aber natürlich irgendwie 5 Minuten zu spät, weil muss ja so. Das war dann am Ende alles so wohlfeil hinkonstruiert. Ich hatte dann eigentlich noch mit dem amerikanischsten aller Enden gedacht und hätte da jetzt noch eine Scheidung und noch eine Hochzeit und ich weiß nicht, was noch alles sehen. Das ist ja dann am Ende ausgeblieben. Das fand ich dann wieder angenehm eigentlich. Aber insgesamt bin ich schon bei euch. Der hat irgendwie, hat er was gehabt und die Leute, die mir bei Instagram folgen und gesehen haben, was ich heute die Story gepostet habe, was ich zum Mittag gegessen habe, es war nicht ganz uninspiriert von diesem Film. Ich hatte Lust, Olivenöl auf rustikale Brotscheiben zu streuen und das dann auf den Grill zu legen. Genau, das habe ich dann heute Mittag auch gemacht. Und da war der Film natürlich nicht ganz unschuldig dran.
Siehst du mal, ich folge dir und ich habe es trotzdem nicht gesehen.
Ich habe es gesehen.
Kannst ja noch angucken. Also der Teil, der mit dem Kochen und dem Essen und so, das hat gut funktioniert. Und ja, dass er da die in seinem Sternerestaurant die Angestellten anbrüllt, geschenkt, das muss ja in jedem Sternekochfilm so sein, dass irgendjemand die Angestellten anbrüllt, das ist ja wichtig. Dass diese Angestellten dann alle auf so einem Fingerschnitt plötzlich in der Toskana aufschlagen, nur weil er das so will. Und
das ist dann auch lustig.
Und nicht nur das, dass sie dann auch alle da arbeiten, die ziehen alle sofort für ihn um. So,
ja, genau.
Ja, da fehlt halt so, dass das vorher gezeigt wurde, dass sie eigentlich ein ziemlich geiles Verhältnis miteinander haben. Dieses Anschnauzen, nee, es wäre cool gewesen, wenn er eben der zeigt ihm doch da irgendeine Creme oder Suppe oder was auch immer, wenn er da gesagt hätte so, ja, geile Idee, mach noch das und das und das und dann machen wir es nächsten Monat auf die Karte oder irgendwie sowas.
Ja,
aber er sagt ja so, ja, komm, verschwende die Zeit nicht.
Ja, aber weil der Regisseur sich in den Kopf gesetzt hat, dass diese ganze Szene, dass dieser ganze Block da vorne nur dafür da ist, zu zeigen, wie grumpy und wie unzufrieden er eigentlich mit seinem aktuellen Leben ist, das aber sich nicht eingesteht. Und das hat sich der Regisseur in den Kopf gesetzt, das muss jetzt aus jedem einzelnen Bild dieser Anfangsszenen raustropfen und dabei halt aus den Augen verloren hat, dass er theoretisch auch die Chance gehabt hätte, das, was hinten passiert, vorne zu motivieren, aber es halt nicht gemacht hat.
Ja, ein bisschen kurzsichtig leider.
Mhm. Ich habe mir noch Tanzen aufgeschrieben, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das war.
Naja, sie geht einmal zu dieser Tanzstunde und er schaut durch die Scheibe.
Oh ja, stimmt.
Was wolltest du dazu sagen?
Da wäre es auch cool gewesen, wenn er es vielleicht sogar gekonnt hätte und dann mit ihr und dann hätte es eine ganz andere Wendung nehmen können. Aber so war er der creepy Typ, der von draußen reinguckt und sie tanzte alleine rum.
Ja, der creepy Typ war öfter mal.
Was ich schön fand, war, wie mit Sprache umgegangen wird.
Wenn man ihn auf Dänisch schaut.
Ja, hoffentlich auf Dänisch geschaut, oder?
Nein, bei mir wurde überhaupt nicht mit Sprache umgegangen.
Das darf nicht wahr sein. Weil das wurde nämlich wirklich gut gemacht, also auch sehr realistisch gemacht. Also, weil häufig ist das ja dann so, also das hatte ich so befürchtet. Er spricht Dänisch in Dänemark und er kommt nach Italien und spricht mit allen da auch Dänisch. Das wäre natürlich totaler Quatsch gewesen. Aber es war halt so, dass er dort eben erstmal tatsächlich eine Sprachbarriere hat. Also sie sprechen halt dort Italienisch und wir hören sie auch Italienisch sprechen und dann spricht er mit denen Englisch. Also so Englisch mit dänischem Akzent, wie das halt ein Däne machen würde. Und die antworten dann auch auf Englisch mit italienischem Akzent.
Oh, verdammt!
Und irgendwann findet er dann heraus, dass eben die sein Love Interest, dadurch, dass sie eben mit seinem Vater lange Zeit zusammengelebt hat, eben ein bisschen Dänisch gelernt hat. Und die hat dann auch ein bisschen Dänisch gesprochen, aber eben nicht so, wie das dann ja häufig ist, dass die dann plötzlich fließend auch perfekt Dänisch spricht, sondern nee, die hat eben wirklich so wie wenn ich halt Dänisch dann sprechen würde. Ne? So würde halt ein bisschen gehen, aber wenn man sich wirklich verstehen will, bleibt man halt dann doch lieber bei Englisch und ist dann nur so hin und wieder mal auf ein bisschen Dänisch. Oder er kann dann, wenn er sich echauffiert, dann was auf Dänisch sagen und sie versteht es dann trotzdem. Aber eigentlich sprechen sie Englisch miteinander, weil es halt sinnvoll ist, so miteinander zu sprechen, weil man dann doch mehr von... Also das war echt cool gemacht. Also das hat mir gut gefallen.
Oh, Mist.
Also diese Szene gibt es so ja natürlich im in der deutschen auch, wo dann gesagt wird, dass sie ein bisschen Dänisch spricht, aber das ist so ein Satz und dann ist es wieder weg, dann merkt man es nicht. Hm. Dass und diese ganze Doppelsprache, oder dass sie dann Englisch reden und so, da davon, wenn du ihn auf Deutsch guckst, kriegst du davon exakt null mit. Das ist wirklich komplett weg.
Ja, nee, es war ganz gut. Also ja. Und deswegen ist also zu sagen, oder wie Netflix sagt, dass der Film auf Dänisch im Original sei, also ich glaube nicht, dass auch nur 50% Dänisch ist. Also ich glaube, das ist der überwiegende Teil ist Englisch und ist dann auch, ist noch ein bisschen Dänisch und noch ganz wenig Italienisch, aber es ist schon eigentlich Englisch Original. Also ihr da draußen, wenn ihr den Film schauen wollt, was euch empfohlen sei, dann bitte im Original.
Ja. Oder spätestens dann, wenn er aus Dänemark abreist, kann man ja umschalten.
Ja.
Wenn man das Dänisch nicht.
Dänisch tut nicht weh.
Hören mag. eine Sache ist mir noch aufgefallen, es gibt eine Szene, da kommt er raus und sie sitzt irgendwie auf so einer Bank und dann reden sie so und es sei spät abends und so weiter. Aber die Toskana ist ja noch ein bisschen südlicher als wir. Das heißt, so spät ist es da nicht mehr so hell. In Dänemark ist es so spät noch so hell. Da sind sie auch diesen klassischen Fehler reingefallen, den die Amerikaner ja auch oft machen, dass sie einfach denken, es sei alles immer so wie in Amerika. Und hier dachten sie, die Sonne geht unter wie in Dänemark. Aber nein, sie geht in Italien unter wie in Italien. Und es sieht anders aus.
Okay, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber stimmt, ja.
Also es war so, es sollte spät sein, so 10, 11 Uhr abends vielleicht oder noch später. So nach dem Restauranttag. Und da ist es in Italien halt einfach schon dunkel.
Echt, ist es so?
Naja, ist ja hier schon dunkel. Und die sind dann noch weiter südlicher, das heißt, es geht schneller.
Ja, stimmt eigentlich.
Weißt du noch, als wir auf Pellworm waren, wo es dann auch irgendwie, wo es ja so ewig lang dann nachts noch hell war. Einfach nur, weil wir, keine Ahnung, 700 Kilometer weiter nördlich waren.
Hm. Stimmt, ja.
Da war ich kurz so, nein, falsch.
Der Hauptdarsteller übrigens, Anders Mathisen.
Schönen Bart.
Ja, kann man sagen. ist wohl eigentlich, also die Wikipedia nennt ihn einen Stand-Up-Comedian, Actor und Rapper. Aber ist ja vor allen Dingen wohl Stand-Up-Comedian, der jetzt mal was Ernsteres versucht. So habe ich das gelesen. Ach,
daher kamen dann diese ganzen Comedy-Elemente vielleicht. Kann er nicht anders.
Ich fand es gar nicht, von seiner Seite fand ich es gar nicht so komödiantisch. Ich war da eher bei dem, was Christoph gesagt hat, so die Inszenierung mit dem Wasser und so, da hat er ja eigentlich nur da gesessen und dem grummelig zugeschaut. Er hat ja eigentlich nicht teilgenommen an der Comedy. Außer an dem Tisch zu wackeln, das stimmt. Immer wieder.
Also ich fand ihn einfach, also gerade in Kombination mit ihr, fand ich ihn einfach zu unattraktiv. Also nicht mal so nur das Aussehen, sondern auch so, der hatte nichts irgendwie, wie der gelaufen ist zum Beispiel, ja, der ist halt nicht mit Elan oder so gelaufen oder irgendwie, sondern der ist immer so gelaufen wie so ein dicker kleiner Junge oder ich weiß nicht, also so sehr, ich kann es nicht so richtig beschreiben, so irgendwie nicht irgendwie attraktiv, sondern asexuell oder irgendwie komisch, also. Und dann hat es halt, diese Spannung mit ihr war halt dann für mich nicht da. Ich meine, klar, Mads Mikkelsen kann nicht jede dänische Hauptrolle spielen, ist mir schon klar. Wäre mir aber lieber gewesen in dem Fall.
Tja.
Tja.
Wie heißt der Typ von Die Brücke? Den kann man doch auch noch nehmen, oder nicht?
Die Brücke?
Diese dreiteilige schwedisch-dänische Serie.
Dreistafflige.
Habe ich nicht gesehen.
Dreistafflige, ja, genau. Ja.
Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Ja, es gibt auch noch andere dänische Schauspieler.
Ja, ja. Genau. Ich versuche es gerade zu finden, aber es ist gar nicht so einfach.
Das ist Die Brücke Transit in den Tod. Der ist Rafael Pettersson und der ist Schwede.
Nee, dann meinst du, glaube ich.
Der Jon spielt, oder? John.
Nee, den meine ich nicht, warte.
Live googeln im Sneakpot.
Kim Bodnia, Martin Rohde spielt er. Ist ein dänischer Film- und Theaterschauspieler.
Ah, der, ja, okay. Kenne ich nicht. Okay, gut. Ach, der hat bei The Witcher mitgespielt. Weiter. Wollen wir mal Punkte geben?
Weiter. Genau. Möchtet ihr Punkte drauf werfen?
Unbedingt.
Bitte.
Dann. Und ich zuerst.
Ja.
Gut, dann mach ich zuerst. 6.
Ach, ich habe auch was. Ach, kann ich in dem machen. 6 Punkte hast du gesagt?
Ja. Es ließ viel zu wünschen übrig, aber das Positive sind auf jeden Fall das Kochen und die Landschaft und
ja, es tat nicht weh.
Die Beleuchtung, sowas alles.
Stefan?
Ach so, ich habe jetzt gewartet, dass du warst.
Ah, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich will mich erstmal inspirieren lassen von euch.
Ich geb 7 Punkte. Ja, ich habe ihn gemocht, auch wenn er vorhersehbar war, aber das wusste ich schon, als ich ihn ausgesucht habe.
Ja, ja, durchaus Kritikpunkte, aber er war nett anzuschauen. Ich mochte ihn und wie, also das mit den, ich hätte ihm wahrscheinlich 6,5 gegeben, aber das mit den Sprachen, wie das eingesetzt wurde, deswegen gebe ich ihm auch 7.
Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, dass ich das nicht gesehen habe oder also gehört.
Ja.
Aber.
Eine Sache zum Thema Sprachen, das habe ich vor 2 Wochen vergessen, anzubringen. Wir waren ja war das vor 2 Wochen oder letzte Woche? Nee, es war letzte Woche, waren wir ja schon in der Toskana mit der Killer's Wife's Bodyguard. War das letzte Woche oder vorletzte? Ich weiß es gar nicht.
Letzte Woche war der
Film. Letzte Woche.
Ich glaube auch, ja.
Und da landen die ja in der Toskana, irgendwie in so einem Straßengraben. Und noch nicht in der Toskana, am Rand der Toskana. Und er steigt halt aus dem Straßengraben hoch und da steht halt das praktisch wie so bei uns das Schild Willkommen in Hessen und sowas, ja. Steht da halt Toskana und da steht halt nicht Toskana, da steht halt auf dem Schild in Italien Tuscany. Wo ich mir auch dachte, ey, was seid ihr denn hier für blöde Arschlöcher? Scheiße Amerikaner, was soll denn das? Das ist doch nicht euer Ernst.
Tja. So,
solche Fehler
haben die
zum Glück nicht gemacht.
So machen die das.
Ja, genau, so machen die das.
Nö, die machen hier nur Köche, die keine Ahnung haben, wie die Tomaten in Italien schmecken.
Wenn man halt Tuscany in Hollywood baut und gar nicht dort war, dann ja, fällt einem das nicht auf. Gut, dann kommen wir zur Droge der Wahl, oder?
Ja.
Ja. Dann fangt mal jemand an.
Also ich.
Ja, oder du?
Naheliegenderweise trinke ich den italienischsten aller Cocktails.
Bellini?
Auch, ja. Auch nicht
auch
schlecht.
Auch gute Idee, ja.
Nee, ich trinke den Negroni und trinke ihn mit einer Basisspirituose aus Dänemark.
Oh. Das
kennt man mir.
Trinkst du dann Trident oder trinkst du Negroni mit Aquavit?
Ich trinke tatsächlich einen richtigen Negroni mit Dill Aquavit. Und Trident wäre auch eine gute Idee gewesen, ja, hast recht. Mit Gina. Die Leute lieben Gina.
Das Schöne ist, ihr habt euch so aufgeregt über diesen Film damals, aber ja, das Zitat bleibt immer wieder stehen.
Das ist gut, das ist echt
wirklich zeitlos.
Ja, ehrlich. Killer's Bodyguard habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Die Toskana ist tatsächlich nicht echt. Sie haben viel in Kroatien gedreht, fast alles.
Ah ja.
Ja, und wenn du so ein Schild druckst, dann kannst du es auch auf Englisch drucken.
Ja.
Ah, sie waren aber immer in Triest, das ist immer in Italien.
Ja, ist aber auch immer noch weit weg von der Toskana.
Ja, schon.
Also, außerdem kann man darüber streiten, inwieweit das wirklich Italien ist, gell? Es war ja nicht immer Italien und also für mich ist Triest Türst.
Okay, lass jetzt keinen weiteren Krieg hier anfangen. Schon genug Krieg in Europa gerade.
Ja, das stimmt.
Was gibt's bei dir, Stefan?
Ich trinke etwas nördlicher von der Toskana. Ich trinke Milano Torino, also ein Americano im Endeffekt.
Ja, Americano werde ich gleich auch noch trinken. Ist auch,
wie auch noch? Du hast ja was vor heute.
Ja, naja, Americano ist ja ziemlich dünn. Das kann man ja hinterher noch trinken. Es
kommt auf die Menge drauf an. 8,8 oder so und dann hat er auch schon Wirkung.
Das stimmt.
8,8 und ein Spritzer Wasser?
Da das Bier, was ich jetzt eigentlich vorneweg trinken werde, habe ich schon, das hatte ich mir schon vorher ausgesucht, bevor ich den Film gesehen habe und wusste, was ich eigentlich trinken müsste. Aber ich habe so Bock drauf. Und zwar von Brewdog aus Schottland. Elvis Juice. Habe ich, glaube ich, schon mal hier getrunken. Oder zumindest habe ich das schon mal getrunken irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich es in der Sendung getrunken habe. Grapefruit Infused IPA. Heißt Elvis Juice. Und ich habe es sehr gut in Erinnerung. Ich hoffe, es ist noch so gut, wie ich es in Erinnerung habe.
Okay. Da habe ich jetzt nicht den Zusammenhang verstanden, aber ich glaube, es
gibt einfach keinen. Nee, es gibt einfach keinen. Das ist einfach so.
Sehr schön. Dann gehen wir auch komplett.
Elvis läuft in ein paar Tagen an, oder? Von Baz Luhrmann.
Oh.
Meinst du, ich hätte die Flasche aufheben sollen?
Oder du musst halt nochmal losziehen und neu kaufen.
Das sollte sich machen lassen.
Kannst du uns denn für die Sendung auch eine mitbringen?
Ja, könnte ich tun.
Übrigens auch ein Film, den ich wahrscheinlich irgendwann im Spätfilm besprechen werde, aber es dauert noch.
Macht ihr jetzt Baz Luhrmann Wochen beim...
So sieht's aus.
Oh. Sehr schön. Love, Death and Robots. Love, Death
Love, and Robots. Robert.
Robert.
And Roberts.
Love, Death and Roberts. ja.
Staffel 3, du hast ja die zweite ziemlich gehatet, Christoph.
Jetzt oh ja.
Die dritte soll ja wieder besser sein. Ich habe es leider nicht geschafft, reinzuschauen.
What? Ich habe nicht gesehen.
Nee.
Ich habe die ersten beiden gesehen.
Oh, immerhin.
Ich bin noch nicht, wie viele sind's? 6? 8?
11.
11?
Oh Gott. Nein.
Nein, ich weiß es nicht.
Sechs, ihr könnt ja mal kurz drüber reden, ich zähl mal.
Gut, zähl mal durch. Also die ersten beiden habe ich gesehen, das mit den... die zweite, die ich jetzt gestern Abend gesehen habe, ist die mit diesem Schiff auf diesem Alien-Ozean, wo sie die Krabbe an Bord haben. Cool. Und die andere, die ich gesehen habe, war, das ist quasi ein Rückgriff auf die erste Staffel, diese drei Roboter, Exit Strategies heißt die, glaube ich, die sich da so umgucken, wie das auf der postapokalyptischen Welt, wo keine Menschen mehr sind, wie die einzelnen Exit Strategies von den Humans aussahen und wie die alle nicht funktioniert haben.
Neun. Habt ihr noch nicht gesehen? Ach, das ist ja schade.
Ja, sollen wir dann nochmal auf nächste Woche?
Komm, dann schieben wir das, weil das, ich möchte da gerne mit euch drüber reden. Das ist so.
Boah, dann wird das aber eine stressige Woche. Da muss ich ja 4 Folgen PK und 9 Folgen Love, Death and Robots und den Film, den. Also, wer von euch nachher dran ist, denkt dran, 1,5 Stunden maximal. Mehr Zeit habe ich nicht. Naja, vielleicht 100 Minuten.
Ich bin dran. lasst uns darüber sprechen, wenn ihr das auch geschaut habt. Bob, jetzt haben wir es eher als Kapitelmarke. Wie fandst du die beiden Folgen bisher?
Die mit den Robotern am Anfang, wo die mit der Exit-Strategy, die ist natürlich einfach sehr unterhaltsam, die ist lustig und kurzweilig und schnell zu Ende, die fand ich gut, die war nett. Vor allen Dingen, weil sie sehr humoristisch so inszeniert ist. Und die mit der Krabbe, eigentlich auch insgesamt gut, aber die ist natürlich extrem gory, ne? Also und dark. Ja. Also das ist so, aber die, das hatte natürlich auch viel so ein bisschen wenig Hintergrundstory, wer die sind, was sie da machen, was das für ein Planet ist und so. Da hätte ich vielleicht gern mehr wissen wollen, aber es springt halt wahrscheinlich dieser Kurzfilm-Sache geschuldet so direkt rein. Ich
hab gar nicht so verstanden, dass das ein anderer Planet ist.
Ich glaube, so heißt es im Anriss-Text, on an Alien Ocean oder irgend sowas. Ja gut, es gibt da offensichtlich diese Monsterkrabben, ne? Die gibt es ja nur bei uns nur wirklich nicht hoffentlich. Aber ja, die Menschen sind schon sehr, sehr menschlich irgendwie. Ja. Beim Reggae-Hasen gibt es die Monsterkrabbe, oder?
Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Egal, jedenfalls ist zum Glück beim Reggae-Hasen nicht so eine Monsterkrabbe, weil das ist, das Biest ist schon special.
Ja.
Ja, dann guck dir das an, Stefan, und ich guck auch weiter und dann.
Ja, du musst auch gucken, weil es kommen wirklich tolle Folgen noch, wirklich tolle mit tollem Clou am Ende und oder toll aussehend oder tolle Ideen. Also ich bin sehr begeistert, gerade im Hinsicht darauf, dass ich sehr abgeturnt von der zweiten Staffel war. Ich finde die wirklich, die hat viel Fleisch. In mehrerlei Hinsicht.
Gerade an die Monsterkrabbenfolge denken und du sagst, genau, viel Fleisch, das geht nicht gut runter zusammen.
Und sie hat auch den prägnantesten und lustigsten Atomkrieg, den ich bisher gesehen habe.
Ich weiß ja nicht.
Also, dann sprechen wir da eine der beiden nächsten Wochen noch was drüber.
Etwas fröhlicher wird es, wenn jetzt Bob seine Meinung zum Thema Ted Lasso Season 1 verkündet.
Ja, du hast das ja hier schon mehrfach besprochen, Stefan, und immer Werbung dafür gemacht, dass wir das gucken sollen. Habe ich das mit meiner Frau dann irgendwann mal vor ein paar Tagen oder Wochen angefangen.
Und jetzt sind wir durch die erste direkt nach 10 Minuten aufgestanden und gesagt, die Scheiße kannst du dir alleine anschauen.
Nee, tatsächlich ist es eher so, dass sie dann, gestern habe ich hier irgendwie noch am Rechner gesessen und sie kam dann rein und hat gemeint, musst du da noch länger was machen, weil ich will Ted Lasso gucken. Und dann habe ich gesagt so, naja, weiß nicht, muss ich hier noch was fummeln? Dann hat sie gesagt, na, dann gucke ich eine Folge, weiß nicht, irgendeine andere Serie, was sie da gerade guckt. Irgendwas mit Ärzten wahrscheinlich. Danach gehe ich dann aber ins Bett. Und dann, okay, dann war das so. Und dann kam ich irgendwann ins Wohnzimmer und habe gesagt so, deine Arzt-Dings vorbei. Ja, und jetzt gucken wir noch Ted Lasso. Wolltest du nicht ins Bett? Ich will jetzt Ted Lasso gucken. Okay, gut. Also, im Gegenteil. Sie ist da voll mit reingesaugt worden, obwohl sie am Anfang auch genau wie du, Christoph, gesagt hat, so eine Serie über einen Fußballtrainer, so Fußball, so muss das denn? Weil sie war genauso skeptisch und sie war nach der ersten Folge komplett hooked. Und es ist genauso, wie Stefan sagt, es ist einfach wunderbar fantastisch, diese Serie. Man möchte eigentlich alle Charaktere darin dauerhaft knuddeln. Auch die am Anfang als gemein ausgelegt sind oder die man irgendwie, die vielleicht so da sind, dass man sie nicht, also es gibt vielleicht ein, zwei Leute, wir hatten ja, Stefan hat es ja mal zusammengefasst, ich versuche es mal in zwei Sätzen, also Frau erbt bei Scheidung einen Fußballclub, der ihrem Ex-Ehemann sehr am Herzen lag und stellt deshalb einen American Football Fußballtrainer, Footballtrainer in einem Premier League Fußballclub in England ein, aus dem Hintergrund zu sagen, der kann das nicht können. Und dann wird dieser Club baden gehen und wird wahrscheinlich absteigen und total erfolglos und damit will sie ihrem Ex-Mann so richtig eins reinwirken. Das ist so die Prämisse. Und dann ist dieser Trainer aber so ein Goldstückchen und so ein Knuddelchen und macht einfach so. Das ist
einfach so unglaublich gut.
Ja. Und bringt so eine Freude und Energie in diesen ganzen Laden, dass sich dann halt Dinge in Bewegung setzen, die man so nicht kommen sieht. Und das ist einfach rundweg gute Laune, das ist fantastisch, das geht ans Herz, ohne kitschig zu sein, es ist sehr lustig und was soll ich sagen? Also die zweite Staffel werden wir jetzt umgehend anfangen und wir freuen uns schon sehr. Ich kann das einfach nur empfehlen, so wie Stefan das gesagt hat. Danny Rojas, Fußball ist unser Leben.
Genau. Ja, ja. Habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Wenn ich es mit meiner Frau zusammenschaue, schaue ich eigentlich fast immer Deutsch und so haben wir es auch gemacht. Ich habe ein ganz bisschen, ein paar Mal so.
Guck mal rein. Christoph, für dich ist das auch, weil die, also Jason Sudeikis und hier Beard, also sein Co-Trainer, die reden amerikanisches Englisch und der Rest reden halt britisch-englisch. Und zwar von hochgestochen bis wirklich dreckigstes Straßenenglisch.
Fantastisch.
Total geil. Also allein diese Dialekte, boah, das ist so gut.
Geil.
Und was er immer über Tee
keine
sagt,
Konsonanten benutzen.
Wie sie ihm immer versuchen wollen, Tee schmackhaft zu machen. Und er bei seinem amerikanischen Einstellung, dass das irgendwie Abwaschwasser sei und furchtbar und zum Kotzen und
das
irgendwas.
Ist einfach nur heißes Wasser. Oh ja, es ist wirklich scheußlich.
Das war
zu seiner Chefin am ersten Tag oder so. Das ist so geil.
Das wurde doch bei Asterix, auch bei Asterix mit den Briten thematisiert. Da ist doch der
Tee noch nicht. Ich hätte gerne noch einen Tropfen Milch in mein heißes Wasser.
Ja, genau. Trinken wirklich nur heißes Wasser.
Ungefähr so ist das, ja. Möchten Sie einen Tee? Nein, absolut nicht. Ja. Ja. Und es ist also schon diese kurzen Szenen vor dem Vorspann, so diese ersten anderthalb Minuten und dann diese gleich in der ersten Folge, wie sie den Platzwart, das ist so, der macht auf mich den Eindruck, als ob er irgendwo aus aus dem Nahen oder Ferneren Osten kommt, irgendwie nach Indien oder irgendwie.
Oh, das ist aber schon nicht mal mehr Ferner Osten.
Ja, oder näher dran. Ich kann es nicht so genau sagen, was ich sagen würde, wo er ungefähr her ist, aber er hat halt so ist Zeugwart eigentlich, aber irgendwie scheint er in diesem Team, ich habe eigentlich immer so den Eindruck gehabt, ein Zeugwart hat eine höhere Stellung innerhalb eines Fußballclubs, weil er ja irgendwie für wichtige Sachen verantwortlich ist, Trikots und Schuhe und so ein Zeugs.
Ich dachte, das wäre der, die Kleidung wäscht, oder?
Ja, auch, aber irgendwie hat man hier so den Eindruck, oder vielleicht ist das auch von mir eine Fehleinschätzung, dass Nate, also die Figur, so am absoluten untersten Ende der Nahrungskette in diesem Fußballclub ist.
Insbesondere in dem Club kümmert sich halt keiner um den.
Genau, also. Und die treten ihn alle mit den Füßen mehr oder weniger und der neue Trainer nimmt ihn halt gleich so am ersten Tag, will er seinen Namen wissen. Und schon die Szene ist so herzallerliebst.
Das ist so toll. Und dann spricht er ihn nochmal an.
Und er ist komplett verwirrt, dass jemand seinen Namen nicht nur wissen wollte, sondern sich den dann auch noch merkt und den dann auch noch verwendet. Und da ist jetzt auch so eine schöne Szene in der letzten Folge der ersten Staffel, was mit Nate da passiert. Ich will es nicht spoilern. Aber mir ist regelrecht das Herz aufgegangen. Ich dachte so, ja, endlich. Ja, so.
Und fantastisch. Ich finde halt, bei der Serie ist es halt so, dass einem in jeder Folge immer wieder so Szenen sind, wo er denkt so, oh ja, das ist echt, das ist so schön, das,
geht einem das Herz auf. Dass dann so Themen aufgegriffen werden, die eigentlich so ein bisschen Potenzial haben, so cringe zu werden oder irgendwie, also beispielsweise das Thema, dass man Fußballern ja zumindest nachsagt, dass sie dann gerne mal so ein etwas dümmliches, blondes Model sich zur Freundin nehmen. Und die Art und Weise, wie diese Serie das aufgreift und das quasi so eins zu eins so umsetzt, es gibt dann halt so das eine so eine Rolle, Keely, die so eine die Freundin von einem so einem Superstar ist und man hat das Gefühl, sie ist halt mit dem zusammen, weil das für sie auch Fame für ihren Instagram-Account und für ihre Modelkarriere und keine Ahnung was bringt. Und wenn der es nicht mehr ist, dann ist es halt der Nächste. Aber die Serie findet auch mit diesem Thema einen Umgang, der unglaublich stark ist und der diese Rolle auch nicht abwertet, sondern irgendwie diese Frau auch in ihrer eigenen warum sie sich entscheidet für diese Art von Leben und wie sie das sieht und so, auch als eine starke Person einfach darstellt, ohne mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, ohne irgendwie belehrend rüberkommen zu wollen, ohne moralinsauer auf irgendeine Art zu sein, sondern einfach nur mit einem Herz und einer Liebe für die eigenen Figuren. Und das clever ins Skript integriert, also es ist wirklich, es ist so unglaublich gut geschrieben und so gut gemacht, es ist wirklich toll.
Ja, ja.
Von daher, also ich war der Fußballsache ja nicht so abgeneigt wie du, Christoph, aber ich hatte irgendwie halt lange kein Apple TV Plus und dann halt so ein, ja, jetzt müsste ich das auch noch gucken und noch eine Serie anfangen und so ein bisschen Widerstände habe ich in mir gespürt, vielleicht nicht so starke wie du. Aber ich kann dem Stefan nur in allen Punkten beipflichten. Das muss man gesehen haben. Das ist einfach so gut.
Tja, früher oder später werde ich das noch.
Gut, dann gehen wir jetzt alle in den Park.
Genau, ich habe jetzt erstmal noch einen anderen Streaming-Dienst, den ich jetzt erst noch durchbingen muss. Und da bin ich auch fleißig dabei. Und deswegen habe ich auf RTL Plus... ist mir immer ein bisschen peinlich, wenn ich das sage.
Es wird nicht nachhaltig, dass du das immer einen Streaming-Dienst nennst. Ja, ich weiß falsch. Jetzt schon wieder so, wovon spricht der eigentlich?
Ja, es ist mir auch, es ist jetzt wirklich, wenn ich das so sage, höre ich selbst das Gefühl so, das ist so, das der Discounter unter denen oder der kleine schmutzige Bruder der Streaming-Dienst und so. Ja, es ist halt auch so. Weil es halt Zweiterwertung vom Fernsehen auch
ist. Ja, genau, ist ja eigentlich gar keinen.
Ja, gut, aber die anderen machen Zweitverwertung von Kinofilmen, ja, also.
Ich wollte jetzt gerade so anders? Discounter-Vergleiche machen, wäre da der kleine schmutzige Bruder, aber ich glaube, da verklagen die uns. Wenn ich jetzt irgendwas sage, ja, machen wir lieber nicht.
Extra nichts gesagt. Also auf jeden Fall, die haben auch Serien, und zwar habe ich die Serie Herzog Park geschaut. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die auch ausgestrahlt wird bei denen. Ich nehme es an, wird alles ausgestrahlt, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht.
Keine Ahnung. Google das mal. Erzähl mal.
Genau, und das ist eine, eigentlich ist es eine Seifenoper, wenn man es genau nimmt, aber ist so in der Länge auch so wie so eine Netflix-Serie, also ich weiß nicht, so zwischen 6 und 8 Folgen, ich weiß nicht, wie viel es sind, so in der Art. Und also die erste Staffel, es kommt wohl, glaube ich, noch eine Staffel, es handelt von 4 Frauen, die ein Problem mit einer männlichen Figur haben, die von Heiner Lauterbach gespielt wird. Das ist natürlich auch Klassiker, gell?
Deutsch. Das ist ja überraschend.
Überraschend, gell? Und auch die 4 Frauen, da ist halt Heike Makatsch dabei und noch andere, die man so kennt. Also hier die Lolle aus Berlin und noch eine, die mir und Laura aus wie hieß diese Seifenoper? Nicht nur die Liebe zählt, sondern.
Du sprichst gerade mit den komplett falschen Leuten für sich.
Ich weiß.
Also bis Heike Makatsch konnte ich noch folgen. Aber
ich hoffe, da draußen kann mir irgendjemand folgen. Hier, wie hieß denn diese Seifenoper? Sturm der Liebe. Laura von Sturm der Liebe. Aus den Anfangszeiten von Sturm der Liebe. Weiß natürlich, wissen da draußen auch nur Leute, die über 40 sind. Aber ihr versteht mich immerhin. Also die spielt da auch mit.
Felicitas Voll, Heike Makatsch, Antje Traue und Lisa Maria Potthoff, um das jetzt einmal konkret genannt zu haben.
Ja. Und
ich kann mir noch einen zweiten Drink machen, oder?
Absolut.
Auf jeden Fall. Thema ist halt dieser Heiner Lauterbach-Typ, der ist halt ein extremer Fiesling, so richtig villainmäßig, ja, also richtig sinister. Und der erpresst die ganzen Frauen aus unterschiedlichen Dingen. Die eine mit irgendwelchen Sextapes, die andere finanziell und die andere mit, ach, noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Und die Heike Makatsch-Figur, die hat noch eine alte Rechnung mit ihm offen, die wurde nämlich von ihm mal ins Gefängnis gebracht, zu Unrecht. Und also der Typ geht halt echt über Leichen und jetzt wollen sie ihn halt
wieso
aus dem
man
Weg
mit so jemandem ein Sextape? Da muss man doch, also.
Nee, das Sextape war gar nicht mit ihm.
Ach so.
Der ist an ein Sextape gekommen mit ihr. Also es,
Leute, passt auf eure Sextapes besser auf.
So ungefähr, genau.
Das ist doch nicht so schwer.
Hast du eine Erfahrung? Ja. Kannst du was empfehlen?
Alles verstanden.
Und zwar, ich sag keine. Thema Sextape, sie hat Sex mit einem ihr Untergebenen, also sie ist Anwältin, und den sie mit so einem hier Aufschnall-Dildo penetriert.
Kann man ja mal machen.
Ja, ist halt die Frage, inwieweit das in seinem Willen war und so, gell? Weil er ist halt in einem Abhängigkeitsverhältnis. Also tatsächlich ziemlich brisantes Sextape, ja? Also eigentlich ein Missbrauchstape. Also schon etwas, wo man jemanden erpressen kann mit. Und die entscheiden also, ihn umzubringen und überlegen halt, wie sie das
den
machen.
Heiner.
Und den Heiner, genau. Und gehen das ziemlich dilettantisch an, muss man leider sagen. Aber durchaus mit anpackend. Und das ist schon ganz unterhaltsam. Also es ist natürlich deutsche Fernsehunterhaltung, machen wir uns nichts vor. Und es hat auch was Seifenopernartiges, obwohl es nur ein paar Folgen hat. Aber es ist nett anzuschauen. Es sind sehr schöne Kulissen. Also spielt in Südtirol zum Teil auch. Und halt in München, so Münchner Schickeria. Und das ist ziemlich cool. Also ja, es ist natürlich deutsches Fernsehen, klar. Brauchen wir uns nichts
so, dann
vormachen.
Lass mich da kurz mal reingrätschen cool. Zum Thema deutsches Fernsehen. Das war jetzt eine Online-First-Produktion, die zuerst im Streaming gelaufen ist. Mhm. Und sie wird dann noch ins Free-TV kommen, und zwar zur Primetime auf Vox. Folgen 1 bis 3. Nee, Folgen 1 bis 3 laufen am 29. Juni um 20.15 Uhr und die Folgen 4 bis 6 offensichtlich immer 3 hintereinander, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, am 6.7. um 20.15 Uhr.
Also jetzt sind wir ja hier richtig dem Sneak-Gedanken sogar haben wir entsprochen. Das heißt, wir haben es jetzt geschaut zu einer Zeit, wo es praktisch noch keiner schauen kann, weil ich gehe davon aus, dass nicht so viele diesen Streaming-Dienst haben.
Was unsere Hörer sind natürlich sofort, als du gesagt hast, dass man das haben muss, haben sie sofort alle bestellt, außer Stefan und mir.
Genau, ihr könnt es jetzt also Mitte Juni mit Werbung im Fernsehen schauen. Ich rate davon
not
ab, weil das macht Spaß, genau. Nee, aber ich muss sagen, so ohne Werbung und im Stream, da machen sogar diese RTL-Produktionen zum Teil Spaß. Also
Ja. Mit dem, was du erzählt hast, hast du mich durchaus abgeholt. Also ich hätte ja jetzt fast Lust darauf.
Wenn es bei Netflix wäre.
Wenn es jetzt bei einem der Streaming-Anbieter wäre, der 4 Stück, die ich schon habe, wird kein 5. jetzt so schnell dazukommen. Vor allen Dingen nicht, wenn der RTL irgendwas heißt. Also
ja, das ist so cringe. Ich weiß auch, wenn ich selber sage.
Vielleicht hätten sie es einfach anders benennen sollen und sich nicht darauf...
Ja, so wie ProSieben das ja gemacht hat. Ne? Die deren Streaming-Dienst heißt ja Join.
Ja, ja.
Aber kann man das da nicht irgendwie auch kostenlos gucken? Join?
Bei Join?
Muss ich da auch?
Ja, da muss dann auch mit Werbung, gell? Da kommt dann immer zwischendrin Werbung. Und ich glaube, du kannst nicht alles schauen. Ich glaube, bei RTL Plus kannst du es auch schauen, aber schaust es halt auch mit Werbung.
Nee, ich hab da halt so geht online gar nicht. Wir hatten da ja letzte Woche kurz über Fußball gesprochen. Ich habe es ja nicht schauen können.
Ja. Manches. Ich glaube, es geht nicht alles, aber ein nicht unerheblicher Teil geht bei RTL. Kann natürlich sein, dass das jetzt gerade nicht geht. Ich weiß es nicht. Aber es gibt bei RTL Plus gibt's diesen Free-Account auch. Aber der ist mit Werbung.
Ich habe gerade so ein, wo wir es gerade von Marken hatten, die sich vom Hauptding distanzieren. Ich habe gerade so eine Kiste, ich will jetzt auch keine Werbung machen. Kennt ihr diese Personal-Shopping- Anbieter. Es gibt da einen Marktführer, aber es gibt auch andere, wo man so sagt, du bestellst eine Kiste, wo dann irgendwie Outfits drin sind für dich. Also du gibst irgendwie an, was so dein Style ist und was du so.
Sowas wie Outfittery oder so.
Ja, jetzt hast du den Namen genannt, okay.
Sorry.
Ja, okay, sowas wie Outfittery.
Also was macht man da?
Du bestellst halt irgendwie, du sagst, ich brauche Klamotten und dann sagst du hier, ich hätte gern, ich bin 1 Meter irgendwas groß und wiege so
300 Kilo. Büchs und eine kurze Hose.
Ja, eben das nicht, sondern du sagst halt, ich brauche Outfits und dann schicken die dir eine Kiste und da sind halt 1, 2, 3 Outfits drin und du sagst halt vorher so ein bisschen deine Eckdaten, also deine Größen und deine, was so dein Stil ist, du kannst ein paar Fragen beantworten. Und die funktionieren die einzelnen Anbieter ein bisschen unterschiedlich. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Outfittery, weil Stefan jetzt die Marke schon genannt hat. Da kannst du dann noch sagen, sowas wie, ich suche was für Business Casual oder ich suche was für ein Fine Dining, also so ein Night Out heißt es, glaube ich. Oder ich suche was für Freizeit oder für Business Formal oder sowas. Ja, also was die Outfits sozusagen für einen Zweck erfüllen sollen. Und dann kannst du noch verschiedene andere Angaben machen, irgendwie so verschiedene Sachen bewerten, ob du die gut findest oder nicht, damit sie so ein bisschen einen Eindruck kriegen, was du so magst. Und dann schicken sie dir eine Kiste mit Outfits. Und
ich muss ja sagen, aus eigener Erfahrung, die hören halt null zu.
Null. Absolut, genau, das null. Wollte ich auch gerade sagen. Die hören null zu, das ist irgendein Computerprogramm.
Da hat mich irgendjemand mal angerufen und voll gelabert. Und da habe ich gesagt so, jo, ich könnte Hose, aber ich habe dicke Waden. Schickt mir auf keinen Fall Slim, schickt mir irgendwas, was unten weit ist.
Ah, die Frage gibt's mittlerweile. Die wurde ich gefragt, ob ich dicke Beine habe oder so ähnlich.
Ja. Ja, aber was habe ich gekriegt? Irgendwie enge Hosen. Ich habe nicht mal den Oberschenkel der Hose über meinen Unterschenkel gekriegt.
Und was ich kam jetzt gerade darauf, weil wir eben darüber gesagt haben, dass RTL vielleicht seinen Streamingdienst nicht RTL hätte nennen sollen, damit sie bei mir gepunktet. Outfittery ist so eine der Marken, die ganz viele Eigenmarken gegründet haben. Die haben unfassbar viele so Modelabels angemeldet unter irgendwelchen komischen Namen. Ich will die jetzt auch gar nicht alle nennen. Das sind aber faktisch Outfittery Eigenmarken.
Beispiel.
Ich habe das jetzt nicht auf der Pfanne. Ich will jetzt auch keinen Quatsch sagen, um mich nicht angreifbar zu machen. Aber wenn ich jetzt hier rüber auf mein Besuchersofa in meinem Arbeitszimmer greifen würde und diese Rechnung holen würde, könnte ich dir eine davon nennen. Die schicken dir dann halt so eine Kiste oder ist dann was drin von Job und von Tommy Hilfiger und was von Marco Polo und was von Esprit und keine Ahnung was. Und dann sind da so Marken dabei, wo du die noch nie gehört hast. Und dann schaust du dir das an und in dem einen Beispiel.
Strolch und Klaus oder so, ja.
Strolch und irgendwas und sowieso und keine Ahnung. Oder sowieso Apparel oder so heißen die dann immer. Und dann schaust du dir das an und manchmal aufgefallen ist es mir, weil ich am Anfang ein paar von diesen Kisten, ich habe das 2019 und 2020 schon ein paar Mal gemacht, und dann habe ich so Kisten bekommen, wo dann so Sachen drin waren, wo ich dachte, das ist irgendwie, es fühlt sich nicht wertig an. Was ist das? Und dann habe ich geguckt oder Made in Bangladesch und irgendwie, irgendwie so, es waren lauter so Red Flags irgendwie. Dann habe ich diese Marke gegoogelt und dann habe ich nichts dazu gefunden. Dann habe ich irgendeine lieblos zusammengeschusterte Template-Homepage gefunden und irgendwann findest du dann den Patent- und Markeneintrag und dann ist a brand of Outfittery GmbH Berlin. Und dann ist es halt einfach nur so eine angemeldete Marke, um sich irgendwie, um da noch was reinzuschmeißen, wo wahrscheinlich, ich vermute jetzt, ist alles Spekulation, kein Anwalt. Aber wahrscheinlich, weil die Marge da höher ist, als wenn man was von Esprit oder von Marco Polo oder von Job oder so
da
rein.
Ja klar, ne? wenn da Marco Polo 100-Euro-Hose dabei ist und die packen dann die 75-Euro-Hose von ihrem eigenen Label, was sie irgendwie für 12,90 € irgendwo schneidern lassen, mit Versand und genau. allem.
Und das ist eine der Sachen, die ich in jedem Feedbackbogen und in jeder Bestellung immer reinschreibe. Keine Outfittery-Eigenmarken. Und wie du sagst, sie hören null zu. Jedes Mal kommt dieser Dreck da wieder mit. Da kriegen sie das alles wieder zurückgeschickt. Aber ja, wollen es offensichtlich nicht anders, weil ich habe es ja gesagt, ne? Aber wenn ich hören will, der muss Versandkosten zahlen. Insofern, RTL, benennt euch um. Andere machen es vor.
Nennt euch.
Damit man sich dann hinterher ärgert.
Genau. Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht kaufen andere Leute das aber auch und finden das total gut, ja, dass da so, ja. So Sachen drin sind. Ja, keine Ahnung. Ich fand's nicht gut. Die aktuelle Kiste werde ich auch bis auf, ich glaube, die Schuhe werde ich behalten. Und bei der einen Hose werde ich schreiben, dass sie an den Beinen ein bisschen länger nochmal schicken sollen. Der ganze Rest, wenn ich alles behalten würde, wäre es ein Gesamtwert, die Kiste von über 900 €. Der ganze Rest wird zurückgehen. Das ist einfach absurd. Also,
ja, ich habe meine letzte Kiste komplett zurückgehen lassen und seitdem nicht mehr bestellt. Und wenn die mich anrufen, beschimpfe ich sie mal kurz. Aber die legen dann ziemlich schnell auf.
Also das Konzept ist im Endeffekt so, dass du eine Überraschungskiste geschickt kriegst, oder?
Genau, du sagst, ich bräuchte, weiß ich nicht, jetzt Business Outfit oder ich bräuchte was, um abends schön auszugehen oder ich brauche was.
Heißt, das ist wie wenn du in Laden gehst und sagst, hier, ich will irgendwas mit Business, schlagen Sie mir irgendwas vor, ich habe nicht so eine richtige Ahnung, hier machen Sie mir mal einen großen Haufen und dann gucke ich mir, was ich davon nehme.
Ja, genau. Naja, nicht einen großen Haufen, sondern halt Dinge, die zusammenpassen. Okay. Und das funktioniert schon. Also, wenn du dir die Outfits, die kommen da so, die sind immer mit so einer Schnur zusammengebunden und ich will das Konzept nicht komplett an die Wand stellen, weil nicht umsonst bestelle ich da jetzt immer wieder eine Kiste, weil ich habe da auch schon Outfits rausgezogen, die ich heute noch so trage, die gut sind. Also, so Business Casual, sag ich mal, so Outfits, die du in der Firma anziehst, wenn du ein bisschen schicker aussehen willst. Aber du willst jetzt nicht komplett immer nur Anzug und polierte Lederschuhe tragen, sondern vielleicht mal irgendwie so eine Hose, die so ein Zwischending zwischen Freizeithose und formal ist und dazu ein Sakko vielleicht und ein Hemd, was man auch so halb formal, so halb businessig, so irgendwie so Business Casual halt. Und das aber alles in einem Look so, vielleicht noch mit den passenden Schuhen dazu, mit einem passenden Gürtel, mit ein paar passenden Socken und das ganze Outfit so runter, wo du dann einfach sagst, das passt, das steht mir, das ist in den richtigen Größen geliefert worden und vielleicht mag ich den Gürtel nicht, dann schicke ich den zurück, aber den Rest behalte ich. Und dann hast du einmal dir diesen ganzen Ärger, dir das in vier verschiedenen Läden zusammenzusuchen und dir zu überlegen, was jetzt irgendwie, was welches Muster vom Hemd würde zu dieser Hose passen und so. Den aber, Quatsch hat dir irgendwer abgenommen und das sieht dann am Ende gut aus, du trägst es fertig.
Ja. Ja, das verstehe ich, aber es verliert dann schon auch so ein bisschen Charakter, den du dir ausgesucht hast.
Genau, also ist halt ist
dann
nicht
eben nicht so
dein Zeug,
das Hemd,
sondern
das Hemd gefällt mir, deswegen bestelle ich das jetzt, sondern ich lasse mir einfach mal irgendwelche Hemden bestellen und mal gucken, ob eins dabei ist, was mir gefällt. Also ist dann oder bei den Schuhen, ja, ich weiß nicht, Schuhe, wie viele Schuhe hat man? Und dann, dass ich dann mir die Schuhe nicht ausgesucht habe vorher, sondern dass ich, also finde ich irgendwie, ja, kann man machen, aber ich weiß nicht, also ganz. Ja, spart halt
ist
Zeit,
halt für
ja.
so Mode-Noobs wie mich, ne? Also jetzt so im Laden, ich muss ja sagen, es macht mir durchaus Spaß, zum Beispiel in den Herrenausstatter zu gehen und mich für einen teuren Anzug oder so lange beraten zu lassen. 7 verschiedene Anzüge anzuprobieren und mir dieses Hemd genau auszusuchen und zu gucken, ob diese Krawatte dazu haben will oder diese und das dann alles da immer so reinzulegen und so. Und da 2,5 Stunden in diesem Laden zuzubringen und am Schluss mit vielen 100 € Rechnungen da rauszugehen, das macht mir schon Laune. Aber das mache ich einmal im Jahr oder so. Und dann trage ich diesen Anzug auch nur 4-mal im Jahr, weil ich selten in meinem Leben leider nur die Gelegenheiten habe, wo ich einen Anzug trage. Und jetzt in der Pandemie auch noch weniger. Aber für so Alltagsklamotten sich jetzt irgendwie 4, 5 Outfits für so, wo ich im Business ein bisschen nett aussehe, aber es nicht übertrieben aussieht, so als ob es sieht, als ob der möchte jetzt hier mehr präsentieren, als er eigentlich von seinem Job her ist.
Du kannst es auch anziehen, wenn du dich abends und zum Podcast niederlässt, also.
Ja, ja, natürlich. Nee, ich sitze jetzt nackt hier, wie immer. Das war doch so vereinbart, oder nicht?
Mindestens ohne Hose.
Genau. Dafür ist mir das oft dazu habe ich zu wenig Zeit in meinem Leben, um mich damit zu befassen, um in irgendwelchen Läden rumzuhängen und irgendwie in diesem völlig überfüllten Esprit-Laden irgendwie darum zu kämpfen, dass ich jetzt aus der einen Abteilung die Hose und aus der anderen Abteilung das Hemd und dann muss ich noch in die Sakko-Abteilung und da ist dann aber irgendwie der Typ gerade nicht ansprechbar und das ist mir alles zu nervig. Und
aber man kriegt dann schon irgendwie so Standards, oder? Also es ist schon so, also
das, was gerade in ist.
Ah, okay.
So ungefähr.
Ich habe jetzt gerade hier mal die Outfittery-Seite aufgemacht und da werde ich gleich gefragt, soll ich auswählen, was ich gerne in meiner Freizeit trage? Habe ich ausgewählt und dann steht da als nächstes, was trägst du bei der Arbeit? Und das sind jetzt 6 Möglichkeiten und nichts davon würde ich auch nur annähernd bei meiner Arbeit tragen. Ich glaube, die gehen von anderen Arbeiten aus.
Das sind halt keine Helme.
Helme?
Keine groben Stiefel
keine
und sowas.
Hose, keine Sicherheitsschuhe. Ich weiß nicht, also das finde ich etwas seltsam.
Ja, die Zielgruppe ist vielleicht nicht ganz fokusscharf auf dich. Ja, nee, das richtet sich, glaube ich, an so Leute wie Stefan und mich.
Oh, bei den Schuhen ist aber tatsächlich ein paar Schuhe, das sieht aus wie meine Arbeitsschuhe, meine alten.
Ja, aber wahrscheinlich halt dann eben so ohne Stahlkappe.
Genau, ja.
Nee, aber...
Stefan, du erinnerst dich, gell? Diese blauen, die aussehen wie so ein bisschen klobige Skater-Sneaker.
Ja, ja.
Hatte ich...
jetzt am Wochenende auch,
genau.
Das, gell?
Ja. Ja, genau. Ja.
Ich habe den Filmteil derailed, ist mir aufgefallen.
Aber, dass man jemanden findet, der einen da wirklich gut berät, das ist doch auch nicht oft, oder?
Ja, redet dann man da wirklich mit Leuten auch, oder was?
Nee, ich meine jetzt in dem Geschäft. Gemacht. In dem Geschäft.
Ach so, ja, nee, ich glaube, du hast recht.
Also da musst du vorher wirklich, glaube ich, mal durch die Läden klingeln. Man erlebt das gelegentlich mal, dass man in so einen Herrenausstatter reingeht, da kannst du alles erleben. Von ich hätte gerne ein paar Ärmelhaltern und die Leute schauen dich fragend an, weil sie noch nie gehört haben, was ein Ärmelhalter ist, dann kannst du direkt wieder umdrehen und rausgehen aus dem Herrenausstatter. Wenn die das nicht wissen, sind sie verloren. Und dann erlebst du aber immer mal wieder so Leute, die dich angucken und dir sagen, was du für eine Hemdengröße hast und was du für eine Hosengröße hast. Einfach nur so vom ersten Blick.
Ja.
Und das sind dann in der Regel die Läden, wo du bleiben möchtest. Und
Und
wo du dann auch teilweise beraten wirst. Also meinen letzten Anzug, meinen Hochzeitsanzug zum Beispiel, habe ich in einem Laden gekauft. Ich will demjenigen jetzt nicht zu nahe treten, aber ich würde vermuten, dass er homosexuell war. Von seinem ganzen Auftreten und Erscheinungsbild und so. Und der Typ war... Ohne dass das was damit zu tun haben muss, war nur so mein Eindruck. Der Typ war brillant. Der hat mich angeguckt und hat gesehen, was ich anhatte und hatte, der hatte das mit diesen Größen, was ich gerade meinte. Und der hat einfach, der hat dann auch gesehen, nach was ich so geschaut hatte, wo er mich quasi angesprochen hat, an welchem Regal, was da für Anzüge hingen und wonach ich so geguckt habe und welchen ich rausgenommen hatte. Und dann hatte der schon so einen Eindruck von mir, was ich so will und was ich bin und hat dann darauf noch so ein bisschen rumberaten und wir waren uns sehr schnell handelseinig, weil der irgendwie meinen Stil sofort greifen konnte. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat.
Das ist geil,
war einfach beeindruckend.
Passiert.
Das war einfach richtig beeindruckend. Und deshalb diesen, da würde ich auch wieder hingehen einfach. Und natürlich, ich war da vor ein paar Jahren schon mal, da war dieser Kollege nicht da, da war dafür eine ganz alte Frau, die vermutlich mittlerweile in Rente ist, weil das ist jetzt mehrere Jahre her und die war damals schon so, dass ich sie eingeschätzt hätte, dass sie ganz kurz vor der Rente war. Und die hatte das auch. Die hat auch so, damals bin ich da wegen der Ärmelhalter gewesen und die war damals, hat sie zu mir gesagt, Ärmelhalter, das hatte man früher. Das hat hier schon sehr lange keiner mehr verlangt. Und dann war sie sehr enttäuscht, dass sie mir diesen Wunsch nicht erfüllen konnte, aber sie wusste immerhin, was das ist.
Ja.
Und in vielen anderen Läden war es dann so, dass sie mich so, was wollen Sie haben? Wo? Was? Weiß ich nichts von. Und dann, ja.
Ich habe ja, als ich hier mit dem neuen Job angefangen habe und klar war, dass ich da öfter Anzüge tragen muss, habe ich mich in das Thema ein bisschen reingenannt. Ich glaube, ich habe auch hier im Podcast das ein oder andere Mal von erzählt. Und im Zuge dessen hat mein Cousin, also der Jüngste, mich angesprochen, als sein Bruder geheiratet hat, ob ich nicht mit ihm mal irgendwie Anzug kaufen gehe. Und da waren wir dann auch, ich glaube hier im Main-Town-Zentrum oder so, nach einem Anzug schauen. Und da kamen halt die Leute, die uns beraten wollen, und die haben halt nur Quatsch vorgeschlagen. Also wo man sofort gesagt hat, so, nein, das passt nicht zusammen. Und ich hatte damals eben noch quasi mein Arbeitsoutfit an, das heißt, volles Ornat sozusagen mit Einstecktuch und allem drum und dran.
Ey, du warst sehr aufgezwiebelt.
Hab meinen Cousin beraten, und es kamen halt mehrere andere Kunden, die auch von mir beraten werden wollten. Also ich weiß nicht, wo das, ich arbeite hier nicht, ich bin nur Kunde. Entschuldigung, ja, weil sie sich hier so auskennen. So, ja, nee.
Und jetzt war ich vor Sheldon beim Mediamarkt.
ja, genau. Und jetzt war ich vor ein paar Wochen, war ich wieder mit ihm in einem anderen Geschäft einkaufen, da haben wir auch einen Anzug gesucht, und die Verkäuferin hat dann zu mir gesagt, so, oh Mensch, wir bräuchten so Kollegen wie Sie, haben Sie nicht Lust, bei uns anzufangen? So, nein, ihr wollt das nicht zahlen, was ich haben möchte, dann bin ich glücklich.
Ich glaube nicht, dass sie sich mich leisten können.
Ist ja natürlich auch schön, wenn du eben da schon dich so auskennst, dass du da Sachen sagen kannst, die auch dann als richtig angesehen werden, aber ja. Wenn man sich reinhört, so schwer ist es halt auch nicht.
Nee, eigentlich nicht. Ja, aber es ist halt so wertvoll, weil ich auch, also bei mir merke, dass ich das nicht von mir aus so richtig kann. Also ich brauche die Beratung dann an der Stelle. Ja, ich kann dann zwar greifen, wenn jemand mich gut berät und mir irgendwie was vorschlägt. Irgendwie, wenn ich das an mir sehe und es dann anprobiert habe, stehe vorm Spiegel oder so eine Outfit-Kiste hier und ich ziehe das dann komplett an, dann habe ich ein Gefühl dafür, ob mir das steht oder nicht, oder ob das zusammenpasst oder nicht. Aber ich tue mich total schwer, wenn ich vor so einem Regal stehe, die zwei Sachen zu finden, die zusammenpassen. Das sind zu viele Kombinationen, und ich kann das immer erst bewerten, wenn ich das anhabe. Und das ist ja nicht zu machen mit so einem ganzen Regal.
Ja, bist du halt ewig beschäftigt, ja klar. Ja.
Und das kann ich nicht, da fehlt mir irgendwie der Skill dafür. Und dann brauche ich denjenigen, der mir, wenn ich sage, hier, das Sakko gefällt mir total gut, der dann sagt, dann nehmen Sie die Hose und das Hemd. Und dann ziehe ich das an, und wenn das dann stimmt, ja, dann sehe ich, das stimmt, wunderbar, alles klar, Deal, danke. Was kostet das zusammen? Meins.
Ja, genau.
Aber
Also wie bist du denn jetzt da drauf gekommen?
Ja, genau. Wie bist du da drauf gekommen? Keine Ahnung. Den Vorgang kann ich nicht nachvollziehen, aber ich bewundere das Talent.
Genau. Und jetzt, um den Bogen wieder zu kriegen, natürlich, wenn du jemanden hast, der sowas ganz allgemein formulieren kann und dann irgendjemanden findest, der das in Computerprogramm programmieren kann, dann kannst du halt auch sowas wie Outfittery machen, wo die eben sagen so, A, B, C, D, E, F, G, such dir eins aus und dann noch drei andere Sachen und daraus, also das halt deterministisch endlich, lösbar.
Man fragt sich halt, wenn man so ein Outfit kriegt und nimmt das jetzt, man würde das jetzt komplett nehmen, ja, alles, was jetzt hier in diesem einen Outfit drin war, wenn so, was weiß ich, 350 Euro oder so das eine und das andere mit den Schuhen halt ein bisschen mehr, und man nimmt das so, wie viele andere Leute in Deutschland haben das gleiche geschickt bekommen und sehen exakt von oben bis unten genauso aus wie ich.
Ja, das wäre meine Befürchtung, was ich vorhin auch meinte, dass es eben nicht mehr, also dass das nicht mehr echten Charakter hat, sondern dass es halt ein Outfit ist, was irgendwie zusammenpasst, aber was irgendwie keine Ecken und Kanten hat. Also was dann, ja, und was so und so viele andere auch haben.
Ja, ist doch so wie ich. Ich habe doch auch keine Gedanken, Ecken, oder? Und Kanten und bin wie alle anderen auch.
Klar. Rundgeleckt von oben bis unten.
Nee, also ja, schlussendlich, du kaufst es dann, dann ziehst es natürlich am ersten Tag, ziehst es so an, wie es dir geliefert worden ist. Und dann ziehst du die Hose noch einen zweiten Tag an, das Hemd aber hast du einen Fleck drauf gemacht und das Sakko ziehst du irgendwie eine Woche an, keine Ahnung was.
Alles weg.
Und nee, aber dann was ich damit sagen will, ist, du trägst es ja in der Art, wie es geliefert wurde, gelegentlich mal komplett zusammen, aber ansonsten kombinierst du die Sachen ja auch wieder mit den anderen in deinem Schrank.
Ja, klar.
Und insofern ergibt sich dann ja wieder was anderes. So schlimm ist das ja nicht.
Okay, wie sind wir da abgebogen?
Das war ich, aber ich weiß auch nicht mehr wie.
Ich hab die Kapitelmarke, ich muss jetzt nur gucken, dass ich die richtige Stelle finde, mal Mode-Podcast genannt.
Ah, neue Kapitelmarke gesetzt, sehr gut.
Die nächste Kapitelmarke habe ich jetzt gerade gesetzt und der Christoph möchte jetzt über Wonderfummeln?
Ist das ein Sex-Podcast?
1984 sprechen. Der Bob wollte ihn wählen, aber hat ihn dann nicht, konnte ihn nicht wählen und der Christoph hat ihn vorhin kurz aber hart gehatet, dass der Bob dann auch keine Lust mehr hatte, ihn zu wählen.
Nee, ich hatte dann Bob vorgeschlagen, so, ja, ich ziehe zurück, das, ich bespreche da das heute nicht.
Kannst du den Scheißfilm halt nochmal nehmen? So ähnlich hast du es, glaube ich, formuliert.
Ja, ich würde ihn nicht nochmal schauen. Also ich habe hier stehen, als was ich hier aufgeschrieben habe, platt, lahm, öde, peinlich, belanglos, unterirdisches CGI, eine Schande. Ja,
okay.
Und das
ist das, ist
passt
das,
es zusammen.
Wonder Woman ist Superhelden, eins von den genau. Universen, die ich kenne.
DC, das ist DC.
Also Batman.
Und Batman, ja, genau. Okay. Sie ist praktisch, also Batman ist ein Kumpel von ihr. Und sie spielt ja auch mit in den Justice League Filmen, ne?
Ach so. ja?
Ja, ja, ja.
Es gab vor ein paar Jahren schon einen Wonder Woman Film mit ihr, also mit Gal Gadot auch, den ich hart abgefeiert habe, den ich wirklich fantastisch fand.
Ach, siehst du, vielleicht habe ich jeder verwechselt. Vielleicht war der das, der so toll war.
Kann sein.
Aber ja, erzähl mal weiter.
Kann gut sein. Also wirklich toll. Also ein, ja, ich will nicht sagen feministisches Meisterwerk, das würde zu weit gehen, aber ist ein feministischer Film. Also und ist einfach ein toller Film, ein toller Superheldenfilm, tief und gut und ja, alles prima. Und jetzt haben sie hier Wonder Woman 1984. Also der Alte, der spielt im Zweiten Weltkrieg, gell? Und jetzt ist es halt weiter, 1984, sie verliert ja, in dem alten Film verliert sie ja ihren Geliebten und der von Captain Kirk gespielt wird. Und jetzt ist sie praktisch allein im Jahr 1984, alles ist total 80s-mäßig und ja, es kommt ein neuer Bösewicht taucht auf, der einen Stein gestohlen hat, mit dem man Wünsche erfüllen kann und erfüllt dann allen Leuten Wünsche und die haben aber immer einen Haken, die Wünsche, also der geht immer meistens zu irgendwelchen, ach, er wird übrigens gespielt vom Mandalorian.
Ja, den habe ich hier gerade in den Bildern schon gesehen, ja.
Und er geht dann immer zu irgendwelchen Despoten und sagt, hier, was ist dein größter Wunsch? Und die sagen dann, Atomwaffen. Und dann sagen, ja, hier hast du Atomwaffen, aber dafür bekomme ich von dir. Und dann bekommt er irgendwie alle Rechte über deine Ölquellen oder irgendwie sowas, ja? Also immer so völlig übertriebener Preis. Und es ist völlig egal, völlig wurscht. Es ist, ja, natürlich geht das nicht gut aus, wenn zu vielen Leuten die abstrusesten Wünsche erfüllt werden und die ganze Welt stürzt ins Verderben und Wonder Woman muss dann zusammen mit ihrem wieder auferstandenen Geliebten, der durch einen Trick, ich meine, wie wird dieser Trick wohl sein? Sie hat sich's gewünscht, eben wieder bei ihr ist und sie muss das versuchen irgendwie zu verhindern und es ist total öde, es ist ärgerlich. Und die CGI ist wirklich eine Katastrophe. Ich habe zwischendrin gedacht, so, soll das irgendwie, damit es wie 80s aussieht? Aber dann habe ich gedacht, nee, aber in 80s war die CGI nicht so. Also, es sind halt so ganz beschissene Greenscreen-Effekte. Also richtig derb beschissen. Dass man sich denkt so, boah, sieht das cringe aus. Also, es ist wirklich zum Kotzen. Eigentlich immer wenn sie springt oder fliegt oder irgendwas, sieht es total beschissen nach Greenscreen aus, aber so richtig beschissen. Also so, der erste Herr der Ringe Film war schon besser. Also der erste von denen, von 2000, ne? Oder, ich habe keine Ahnung, es ist halt auf dem Niveau von 1990 ungefähr, oder 1993, also eine Katastrophe. Wo ich mich frage, wie kann denn das sein, bei einem Film, der mehrere Vorgängerfilme hatte, die zum Teil sehr erfolgreich waren, wo sicher Geld reingeflossen ist. Wie kann dann die CGI so beschissen sein? Das kann mir nicht, leuchtet mir nicht ein.
Ich habe auch so ein paar Bilder durchgeguckt, das sieht schon alles irgendwie, auch so von den Farben und so, ich weiß nicht, sieht irgendwie seltsam aus.
Katastrophal Studio, ja, es soll halt so ein bisschen bunt auf 80er, das tut's auch, aber es sieht halt auch fies nach Studio aus und es sind alle Rollen sind irgendwie schlecht geschrieben und völlig überzeichnet und ohne Tiefe und es ist alles schlecht an diesem Film. Also ich konnte dem gar nichts abgewinnen. Ich habe dem auch ganz wenig Punkte bei Letterboxd gegeben und so und ich schreibe ja selten schreibe ich auch was bei Letterboxd, aber diesmal konnte ich nicht umhin. Meine Gedanken dazu. Es ist wirklich eine Schande. Es macht den ersten Film kaputt. Also es ist wirklich schlimm. Also, nicht schauen. Schaut das nicht. Wonder Woman 1984 könnt ihr euch wirklich sparen. Es ist verlorene Lebenszeit.
Okay. Ich bin ein bisschen froh, dass ich nicht
genommen habe. Vielen Dank.
Es hätte ja sehr schrecklich werden können.
Ja, wartet mal ab, was ich euch heute vorschlage.
Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst.
Oh, das war das Thriller-Lachen von Michael Jackson.
Ja, in der Art.
Gut, ja dann. Sind wir mit den Filmthemen durch, nicht wahr? Gut.
Ja, wir waren unterwegs. Wir haben unser eigenes privates Papa-Kind-Zelten gemacht.
Ja, Vatertag nachgefeiert.
Auf einem grandiosen Zeltplatz.
Bisschen klein vielleicht, aber.
Zwei Zelte haben draufgepasst und eins hat im Busch gestanden.
Ich habe ihn klein gemacht, den Zeltplatz.
Also überhaupt dein Zelt, das ist wirklich obszön groß. Wir hätten problemlos alle Väter mit allen Kindern in deinem Zelt schlafen können. Das wäre platztechnisch leicht möglich gewesen.
Wäre vermutlich gut gegangen, ja.
Nee, wäre nicht gut gegangen, aber wäre platztechnisch gegangen.
Und die hätten die ganze Nacht Scheiß gemacht, die Kinder. Das wäre echt hart gewesen.
Aber Stefan hat es doch schon vor Ort direkt gesagt, als klar war, dass ich das mit der Zeltgröße übertrieben haben würde, hat Stefan gesagt, wie lang kennen wir uns jetzt? Das musste doch klar sein, dass der Krüger das übertreibt.
Ja, das stimmt. Ja,
zu meiner Verteidigung, ich habe mal mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, 2 Wochen in diesem Zelt Dauer geurlaubt und damals haben wir uns gedacht, damit wir uns nach 2 Wochen noch leiden können, müssen wir ein bisschen Platz haben, damit man nicht 2 Wochen kriechend in so einem Ding verbringen muss, muss man Stehhöhe in der Mitte haben.
Für sowas sehe ich ein, das ist total gut.
Genau. Ja, und ich habe halt nur das eine Zelt noch, weil mein anderes Zelt ist irgendwie verschwunden. Das hat, glaube ich, irgendein Festival nicht überlebt oder so. Und damit ist dieses Zelt jetzt mein einziges. Und,
wenn man nur eine Nacht bei mir im Garten übernachtet, war es vielleicht ein bisschen overequipped, aber.
Ja, gebe ich zu. Das Vorzelt vorne war auch einfach leer. Da stand in der einen Ecke stand meine Tasche mit den Klamotten, die Kinder dann irgendwann alle rausgerissen und im ganzen Boden verteilt haben. Aber so von der Sache her war das eigentlich leer mit einer Tasche in der Ecke. Aber
ja, auch die Kammer, wo ihr geschlafen habt, war auch fast leer.
Stimmt.
Also, da war diese eine Riesenmatratze, wo die Kinder drauf, oder nee, die du mit einem Kind drauf geschlafen hast und dann war ganz viel Platz und dann lagst du in der Ecke noch eine andere Matratze, wo das andere Kind drauf geschlafen hat. Also,
ja, die haben wir später noch näher angezogen.
Da hätte noch meine 1,40er Matratze locker dazwischen gepasst. Also.
Ja, man kann die Kammer auch teilen in 2 Kammern, wenn man das möchte. Aber, also dann ist es ein Two-Bedroom-Apartment, wenn du so möchtest.
Aber lass uns über Stefans Zelt reden, weil das wurde uns doch empfohlen von einem Hörer, oder?
Genau, das wurde uns
und in den Kommentaren. Wir waren hart beeindruckt, weil das echt gut ist.
Das war richtig cool. Ja,
absolut.
Weil es ein fantastisches Feature hat, nämlich Dunkelheit, was viel wert ist auf dem Zeltplatz.
Ja, total. Und es war auch, das haben wir, wann haben wir ihn aufgebaut, die Zelt um 4 oder 5 oder sowas. Und vorher hat es geregnet, das heißt, es war eh nicht so heiß, aber trotzdem war es bei uns im Zelt in dieser Dunkelkammer immer noch deutlich kühler als zum Beispiel beim Bob im Dom.
Ja, das war, bei mir war es richtig warm. Das
stimmt, ja.
Ja.
Ja, und dann war es.
Stimmt, ja, wir haben es so gegen 6 aufgebaut, ja, 5, 6, ja.
War es auch eben morgens, als wir aufgewacht sind. Irgendwie 7, halb 8 oder sowas. Oder 7, glaube ich. Als ich dann das aufgemacht habe, wurde es plötzlich richtig hell bei uns da drin. Ich dachte, ist ja vielleicht noch ein bisschen dunkel, 7 Uhr. Naja, gut, ist ja noch früh, ist ja 7. Und dann aufgemacht, so, oh, ist schon Tag. Gut.
Ja.
Ja, mein Sohn hat um 5.50 Uhr oder so beschlossen, das reicht jetzt mit der Nacht. Boah. Und
Kinder waren ja auch um 9 im Bett, da kann man ja auch um 5.50 Uhr aufstehen.
Genau, ich konnte ihn dann irgendwie noch so überzeugen, so eine halbe Stunde noch so so nicht allzu viel Krach zu machen und da so rumzudösen. Aber dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich ihn genommen habe und bin ins Haus gegangen. Insofern, dieses Dunkelheit.
Ach, du bist ins Haus gegangen irgendwann. Hast du im Haus weiter geschlafen oder was? Oder?
Nee, ich habe die wachen Kinder genommen und wir sind ins Haus rein, weil wir draußen nicht so viel Krach machen wollten, dass ihr dann alle aufwacht.
Ach so.
Weil meiner Tochter kann ich sagen, halt mal den Mund, die anderen schlafen noch. Und wenn ich das meinem Sohn sage, dann wiederholt er das in einer Lautstärke.
Dann spielen gegangen oder was?
Ja, ja, wir sind dann spielen gegangen und irgendwas und keine Ahnung und haben da halt im Haus rumgechillt. Und Stefan kam dann irgendwann, halbe, dreiviertel Stunde später oder Stunde später, ich weiß nicht so genau. Aber jedenfalls so deutlich nach uns in einer Zeit, wo ich dachte so, ja, wenn wir jetzt so ein Dunkelzelt hätten, hätten wir jetzt wahrscheinlich auch noch geschlafen. Und ja, es war die Helligkeit, die das verhindert hat, absolut.
Genau, und bei uns war es auch nicht das Licht, was uns geweckt hat, sondern oder Geräusche, sondern ja, zu viel Wasser am Vorabend.
Oh.
Oh. Mein Gott, ja, passiert.
Kleiner Unfall,
ja, naja.
Mit drei kann man das schon passieren.
Meine Tochter wollte
irgendwann... Ach so, es war nicht bei dir, gut. Ja.
Ich bin nachts viermal rausgegangen, um zweimal zu pissen.
meine Tochter wollte irgendwann rein zur Mama, was natürlich auch von Vorteil war, dass wir zu Hause waren und nicht auf dem Zeltplatz.
Das wäre weit gewesen auf dem Zeltplatz.
Das hätte dann ein größeres Drama werden können, ne?
Ach nee, das hätte ich schon eingekriegt, aber sie hat ein bisschen geweint nachts und wollte dann halt rein. Und ich weiß nicht, es war, glaube ich, 4:30 oder so, es war noch nicht hell. Aber danach war es dann sehr angenehm für mich, weil ich hatte vorher auf so einer aufblasbaren Isomatte geschlafen, die halt nicht so richtig bequem war. Vor allem, weil mein Zelt halt wirklich im Busch stand, wo es auch echt uneben war. Aber ab da habe ich dann halt auf dem Luftbett geschlafen. Und das war sehr angenehm und ich glaube, ich habe auch relativ lang geschlafen. Also,
ja, ihr wart echt lang im Bett.
War echt gut. Ja, und am Abend halt die üblichen Dinge, die man halt so macht am Vatertag. Crockett gespielt und Lagerfeuer
gemacht. Wir drei haben zusammen Bier getrunken.
Marshmallows. Genau, Bier getrunken.
Das machen wir sonst nie. Also vor allen Dingen in Christoph trinken wir sonst nie Bier, aber...
Ich habe 5 Radler getrunken. Mann, oh Mann.
Ja.
Ja, war beeindruckend.
Genau, Bob, du hast das Hofheimer Bier verkosten können.
Ja, was mir sehr gut gefallen hat.
Aber war ein sehr, sehr schöner Abend oder sehr schöne anderthalb Tage.
Ja. Ich glaube, ich habe heute Morgen mal meine Softshell-Jacke angezogen und die gibt immer noch diesen Holzfeuergeruch von sich. Das ist sehr gut. Das ist sofort wieder dran erinnert.
Ja, ich habe auch alles zum Waschen gegeben.
Gut durchgeräuchert. Ich muss mir auch die Haare mehrmals waschen, bis ich nicht mehr gerochen habe.
Aber trotzdem, also so an die Väter und Mütter unter euch oder auch einfach nur im Freundeskreis, so mal eine Nacht im Zelt, also wenn ich das sage.
Das ist schon schön.
Das ist schon mal nett. Man ist irgendwie den ganzen Tag draußen, auch gerade wenn man es bei Freunden oder bei sich selber im Garten macht, da ist man ja, gibt's ja immer noch was zu gucken oder macht man hier noch ein bisschen was und dann macht man noch ein Feuerchen und dann isst man gemütlich und ja, wir haben ja auch quasi oder bei dir ein Lagerfeuer, du hast ein Lagerfeuer gemacht, ein paar Steine drum umgestellt, ein Rost drüber geschmissen und dann
einen unfassbaren Baumstamm abgefackelt, der irgendwie
der hat, also als ich gefahren bin, hat er immer noch ordentlich geglüht und
ja, der
hat genau, am nächsten Tag
noch am nächsten
hat er geglüht. Nachmittag hat er noch geglüht.
Ja, aber es ist einfach so schön, dass man da so, man verbringt Zeit zusammen und
ja, und wir hatten ja erst versucht, einen Zeltplatz zu finden, aber es war ja einfach keine Chance noch irgendwas, weil halt, ja, hätten wir auch drauf kommen können, dass am und um den Vatertag alle Zeltplätze voll sind. Und wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so angenehm gewesen, weil halt lauter besoffene Vatertagsausflügler um uns gewesen wären. Deswegen, das war, für das Alter unserer Kinder war das schon optimal.
Ja, war wahrscheinlich viel besser als
ja.
Oder auf dem Zeltplatz, da sind wir immer hin und her, wo sind sie denn jetzt wieder, wo laufen sie rum? Und hier, alle Türen zu, oh ja, die streuen dann halt schon irgendwo im Garten rum.
Irgendwo werden sie sein, ja.
Es war genug Abenteuer für unsere Kinder.
Zweifel, ja, Kartoffelacker. Gut. Ich war am Vatertag auf einem Spielplatz hier bei uns im Ort und also in dem Stadtteil. Und da ist der Tennisplatz nebendran und da sind dann halt so Horden von... Ich weiß nicht, ob die alle zu dem Tennisplatz gehören oder ob die da nur zufällig vorbei marodiert sind, keine Ahnung, aber du bist dann halt da auf dem Spielplatz und dann kommen so 15 betrunkene Männer, die von außen beurteilt, vom Alter her würde ich jetzt mal sagen, Jungs, ich glaube nicht, dass ihr alle Väter seid. Also vielleicht tue ich euch Unrecht, aber ich glaube nicht.
Die nennen das jetzt zum Teil auch Männertag, gell?
Genau.
Also ich glaube, das ist so eine ostdeutsche Sache, dass die das Männertag
haben. Ja, keine Ahnung. Ist es dann irgendwie einfach nur ein Vorwand, um sich zu betrinken? Und das haben sie auch hart schon hinter sich gehabt und sind dann halt so laut wie zwei Fußballclubs und marodieren da an dem Spielplatz vorbei. Und das war so einer meiner Gedanken, auch genauso wie du es gesagt hast. So, wenn wir jetzt mit den Kiddies auf dem Campingplatz wären und das wäre die Zeltgruppe neben uns.
Ja,
und es ist mir schon manchmal auf Rock am Ring auf den Sack gegangen und da war ich ja selber schon
hart betrunken
und hatte keine Kinder dabei und da ist mir auch manchmal die Zeltgruppe von nebenan auf den Sack gegangen und ich dachte immer, bin ich der Spießer oder seid ihr einfach extrem? Wahrscheinlich beides.
Bin ich der Spießer oder sind Sie das?
Genau. und mit Kindern, vor allen Dingen mit so einem Kleinen wie meinem Sohn mit 2 Jahren, der dann auch irgendwann mal schlafen muss. Echt, das war schon sehr viel besser, jetzt das bei dir im Garten zu machen.
Ja. Ja, und das war ja Abenteuer genug für die. Also gut, Christoph, deine Kinder kennen natürlich den Garten. Das ist nicht mehr so aufregend, aber für den Rest war es.
Schlafen haben die auch noch nicht im Garten.
Ja, für die Rest war es ein neuer Garten mit freilaufenden Hühnern und im Teich, wo Frösche drin waren und das
die Hühner waren so ein bisschen verwirrt. Dass die, immer wenn sie zu ihrem Stall wollten, da sitzen die um den Stall rum und machen Feuer.
Grillen Hühnerfleisch, was ist denn das?
Ja. Was denn? Ein bisschen fies. Mein Sohn war auch sehr verwirrt von dem Huhn, wie er dann ankam, mir seine Hand gezeigt hat und gejammert hat, dass ihm die weh tut. Ich ihn dann gefragt habe, was da los sei und wo das Aua passiert ist und dann ging er da hinten, da lagen so ein paar Holzbohlen von dir auf dem Boden und dann dachte ich erst, er wäre in die Holzbohlen gestürzt und dann hat er mit seinem sehr beschränkten Wortschatz gesagt, da, und hat auf die Holzbohlen gezeigt und dann drehte er sich so um 90 Grad und zeigte in Richtung eins der Hühner, die da. Und dann, das war so süß, war weil so gut. Erst angibt, wo es passiert ist und dann mit wem es passiert ist.
Da, ja, du hast auch gefragt, wo ist es denn passiert? Und dann sagt er natürlich, wo es passiert ist, nicht was passiert ist.
Ja, aber es war dann doch schon sonnenklar, dass ihn das Huhn gehackt hat. Man hat nichts gesehen an der Hand, es war alles gut, aber er war sehr entsetzt, wie er ankam und danach war auch so ein bisschen skeptisch von diesen Hühnern.
Ja, ich glaube, ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass die, als die Sandalensaison begann, mussten die auch erst lernen, dass das keine Engerlinge sind, nach denen sie picken können. Oh. Ja, aus den Sandalen vorne rausgucken. Das war ihnen nicht klar am Anfang. Ja gut, die haben die gleiche Form und bewegen sich. Also das ist schon der Gedanke liegt nahe, dass es Engerlinge sind.
Was für fiese Gestalten. Ja, nee, aber war sehr, sehr schön. Und deine Hühner sind sehr süß, muss ich sagen. So rein optisch. Sehen so puschelig aus.
Ja, ist nett.
Beim nächsten Mal musst du dann aber ein bisschen Eier aufsparen. Also ich hatte gehofft, dieses eine Ei, was du da eingesammelt hast, dass es das am nächsten Morgen zum Frühstück gibt. Aber ich wollte da noch nicht nachfragen.
Ja, hättest du machen können. Aber ich glaube, wir hatten nur 2, glaube ich. Aber hätte ich gerne gemacht.
Genau deshalb wollte ich nicht nachfragen. Ich dachte, wahrscheinlich gedacht. Hat er nicht
2 Eier nicht genug.
Und Leute. Ja, das wäre wiederum blöd gewesen. Insofern.
Ja, das ist wie mit den Kirschen. Ihr habt es ja erlebt, wie das bei uns läuft mit Kirschen. Gell?
Kirschen war auch super. Hier, du kannst noch eine halbe Kirsche probieren. Oh ja, danke.
Genau. Die werden widerlich geteilt. Und ich
ernte jetzt
jeden Tag. Ich ernte jetzt jeden Tag und da fragt dann der Lutz immer, wie viel darf jeder? Und dann sage ich, ja, guck doch, es sind 2 Kirschen, wir sind 4 Leute. Also wie viel darf dann wohl jeder? Nee, aber heute gab es 8 Kirschen für 4 Leute.
Wenn es nicht so schön wie 2 durch 4 aufgeht, sondern irgendwie so, wie viel darf jeder? Du kannst 5/8 Kirschen essen. wait, what?
Ja,
kann schnell kompliziert werden.
Ja. Nee, bei Kirschen kann man das ja passend machen. Das ist dann, die eine ist dann so fast reif, die kannst du schon ernten oder die eine lässt noch hängen oder du isst dann noch schnell eine. Da passt es auch wieder.
Ah, da wird also gedunkelt.
Sehr klug. Es geht immer auf.
Wie nennen wir das? Erntezoll.
Es geht immer auf, ja. Ja, heute war ich viel ernten im Garten. Die Felsenbirnen werden jetzt langsam reif. Ich habe heute Morgen nämlich gesehen, dass ein Vogel in der Felsenbirne saß und dort genüsslich mehrere Beeren gegessen hat. Da habe ich gesagt, du warte, jetzt werde ich auch ernten, bevor jetzt wieder all die Vögel alles zusammenfressen, weil das machen sie. Dann habe ich ein Schälchen Felsenbirnen und ein Schälchen Walderdbeeren und 8 Kirschen. Also es geht jetzt langsam los. Bald sind die Himbeeren dran und die Johannisbeeren.
Oh ja, die Walderdbeeren haben auch gekostet, die waren auch sehr lecker.
Also dieses Jahr ist wirklich unheimlich viel Frucht unterwegs.
Meine Hochbeet-Erdbeeren sind auch schon sehr, sehr rot. Also muss ich, glaube ich, auch morgen oder übermorgen mal ernten. Wenn wir mit dem Papa-Kind-Zelten durch sind, können wir jetzt von den Hühnern, die Engerlinge picken, direkt zu, also wenn man durch Hühner verstümmelt wird, ist das das eine, aber man kann sich auch selbst verstümmeln. Das nehme ich jetzt als Überleitung zu einem Thema, wo Stefan und ich sehr gespannt sind, was Christoph jetzt gleich erzählen wird. Weil wir wissen
nicht, ich habe mich völlig dilettantisch selbst verstümmelt, auf eine Weise, wie ich das nicht erwartet hätte. Und zwar
fängt gut an.
Saß ich vor, ich glaube, 2 Tagen, 3 Tagen, sowas in dem Dreh, beim Frühstück und mir ist irgendwas hinten, ich habe mich irgendwie so verschluckt, aber so, dass es praktisch von hinten in die Nase ist. Kennt ihr das?
Oh, das also kenn ich.
Vom Rachen in die Nase. Ja?
Ja.
So. Und jetzt hat man eigentlich keine große Möglichkeit. Man muss das so hochziehen im Endeffekt, also wieder hinterziehen, also so mit diesem Geräusch. Ja.
Das war jetzt sehr viel grafischer, als es hätte sein müssen. Aber
ja, so muss man es wieder hochziehen. Und das Problem ist, irgendwann schafft man das und dann fliegt einem das hinten in den Rachen und löst sofort einen Wirkreiz aus. Ist ja klar, weil es genau an der Stelle ist, wo es einen Wirkreiz auslöst. Und man fängt sofort an zu spucken und zu würgen. Das ist ganz scheußlich und hört sich auch furchtbar an. Und bei mir war es so, dass das passiert ist, als ich gerade so kurz nach dem Frühstück noch auf dem Stuhl lümmelte, so in einer gebogenem Rücken, so gebogener Haltung und plötzlich halt einen Hustenanfall gekriegt habe, aber so einen richtigen Krampfhusten, ja? Weil halt dieses Teil da. Du hast
den Kopf irgendwo dagegen geschlagen, lass mich raten.
Nee, mein Körper hat sich so stark verkrampft, ich weiß, ich hatte noch nie einen Bandscheibenvorfall, aber ich befürchte, ich habe einen. Ja, genau. Mir ist es halt wirklich wie ein Blitz ins
in den Rücken gefahren.
Ja, in den unteren Rücken, so zwischen Rücken und Arsch gefahren. Ich konnte mich kaum rühren. Also ich stand dann an der Spüle, gekrümmt, hatte Schmerzen im Kreuz, hab gehustet und geröchelt. Das war furchtbar. Der Redner so, was ist denn mit dir? Geht's dir nicht gut?
Meine Frau würde erst auch so gucken und wenn sie sieht, ich sterbe nicht, würde sie lachen, glaube ich.
Also es war wirklich schlimm und das war ein Schmerz, der auch dann nicht wieder weggegangen ist. Ich habe erst gedacht, es ist irgendwie so ein Muskelschmerz, ich habe mich irgendwie verzerrt oder so, aber ich, also so vom, wo ich den Schmerz orte, ist halt auf der Wirbelsäule, ja? Also in der Wirbelsäule habe ich diesen Schmerz und bin bewegungseingeschränkt. Ich habe keine echten Lähmungserscheinungen in Füßen oder so, das hatte ich ja auch schon mal. Aber es
war schon, das außen nach unten irgendwie, oder?
Mittlerweile nicht mehr, aber hat es am ersten Tag auch. Also es war schon so, wo ich mir dachte, so, boah, also alles, was man so hört, wie
Bandscheibenvorfall
ist, ja. Klingt sehr nach Bandscheibenvorfall. Und ich habe jetzt es ist jetzt 2 Tage später, also heute geht's wieder halbwegs. Also ich schaff's mittlerweile auch wieder halbwegs vernünftig meine Schuhe anzuziehen und sowas. Also all das war halt eine Katastrophe, die ersten 2 Tage. Und eben nicht so, dass man denkt so, ja, das ist nach ein paar Stunden wieder weg, sondern es ist wirklich über Nächte hinweg harte Schmerzen. Und ich auch da so, also wegen dem Hustenanfall, wegen des irgendwie Stück Brot, was ich in die Nase bekommen habe. Das ist so dilettantisch, deswegen einen Bandscheibenvorfall zu kriegen. Das kann doch nicht sein, oder? Naja.
Ich kenne das nur manchmal, dass ich... Ja? Mach du weiter.
Es scheint nicht so gravierend zu sein, dass ich irgendwie... ich habe auch überlegt am Folgetag, ob ich zum Arzt gehe oder so. Ich habe gedacht, ich warte jetzt erstmal, weil das, soweit ich weiß, solange man keine Lähmungserscheinung kriegt, ist es auch nicht so wahnsinnig problematisch, wenn man erstmal wartet, wie es wird. Und ich habe ja von damals, ich habe ja sowas Ähnliches schon mal gehabt, wo ich dann eben auch so Physio gekriegt habe und habe jetzt die Übungen gemacht, die wirken schon auch ganz gut. Also das geht schon in die Richtung irgendwas. Ob das jetzt irgendwie eine Nervenblockade ist oder ein tatsächlicher Bandscheibenvorfall, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, ich krieg's ohne Arzt und Dings. Ein paar Schmerzmittel habe ich natürlich auch genommen, klar. Heute allerdings nicht, weil heute wollte ich ja einen Drink trinken. Naja.
Sehr gut, nimmst du Schmerzmittel anderer Form.
Genau.
Reibst dich nachher noch ein bisschen mit Aquavit ein am Rücken, dann geht das auch.
Ich kenne das von wenn ich anfange zu niesen, dann geht das eigentlich nicht unter 10 Mal ab. Das ist irgendwie so eine genetische Störung bei mir scheinbar. Und da kenne ich das auch manchmal, dass man manchmal so heftig niesen muss, dass das so ein wie so eine krampfartige Verkrampfung von Muskeln im ganzen Körper ist, dass man dann hinterher nach dem der Niesanfall vorbei ist, dasteht und denkt, jetzt habe ich Rückenschmerzen. Nicht annähernd so schlimm, wie du das jetzt geschildert hast, aber halt auch so eine Verkrampfung und irgendeiner meiner Rücken, also mein Rücken ist auch sowieso so ziemlich im Arsch und knackst immer bei jeder zweiten Bewegung. Und wenn da irgendein Wirbel mal irgendwie nicht so steht, wie er soll, und man dann so eine heftige Niesattacke kriegt, dann ist irgendwas, was nicht so mitmacht, wie es sich bewegen sollte, und dann hast du hinterher tut es an der Stelle weh. Und dann denk mal auch manchmal,
wie kann ich mir eigentlich Schmerzen
herbeihusten, niesen? Oder das gibt's doch nicht.
Ja, wenn man in irgendeiner Haltung war, die eben auch nicht so gesund ist, so irgendwie so gekrümmt und dann halt so krampft,
ja, genau. Ist
halt nicht so schlau.
Tja. Hast du auch, was hast du neulich erzählt, dass wenn ich in die Sonne gucke, dass ich niesen muss, das ist auch genetisch, ne? Wie heißt das? Gibt es da einen schönen
Fachbegriff? Achu-Effekt, ja.
Wie schreibt sich das? Ich muss das googeln.
Ich glaube A-C-H-O-O, glaube ich. Meine ich mich aus meinem Bio-Unterricht noch zu erinnern.
Photischer Niesreflex.
Ja, genau.
Manche Menschen niesen müssen, wenn sie plötzlicher Helligkeit ausgesetzt sind. Ja, das habe ich. 17-35% der Menschen haben diesen Effekt.
Ja. Gar nicht mal so wenig, ne?
Doch nichts Besonderes.
Nicht unter so den sehr Betroffenen
sicher Standard.
Unter den Betroffenen sind Frauen leicht überrepräsentiert.
Da hast du andere genetische Merkmale, die weniger, also viele andere.
Es besteht eine statistisch signifikante Korrelation zwischen dem Auftreten des photischen Niesreflex und dem Vorliegen einer Nasenscheidewandverkrümmung. Aber die hat mein Bruder, die hat nicht ich. Was ist das? Das ist alles.
Der hat vielleicht auch den photischen Niesreflex.
Ja. Das weiß ich nicht.
Du kannst ja mal deine Taschenlampe nehmen und ihm ins Gesicht leuchten und gucken, ob er niest.
Plötzliche Auftretenhelligkeit.
Dann ist er blind.
Kann zwar nichts mehr sehen, niest aber nicht. Seltsam.
Achu steht für oh Gott, ist das ein kompliziertes Wort. Autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst of sneezing. Das, da kann man sich ja niesen direkt von dem Wort.
Das wusste ich gar nicht, dass das für irgendwas steht. Ich dachte, es sei einfach lautmalerisch Englisch für Niesen. Also für Hatschi.
Vielleicht ist das auch so ein Bakronym, Backronym,
ja, klar.
Wo man erst das Wort hat und dann später irgendwas sich ausdenkt, wofür das stehen könnte.
Genau.
Ja, weiß man nicht.
Sicher so.
Egal. Stefan, hau die Musik rein.
Gott, da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet.
Oh Gott,
ich liege auch nicht. Noch gemütlich auf meinem Sitz.
Sag, du hast und, die ganze Zeit den Finger drauf und fragst dich, wann macht er denn endlich Schluss mit dem Thema?
Nee, möchtest du jetzt nochmal hinleiten?
Nee, Rainer, fahr ab.
Jazzwitz der Woche. Es wird nicht besser, wenn man es öfter hört.
Es ist aber beeindruckend, Stefan, wie du immer wieder absolut on point da reinsprichst in diesen Trailer. Immer wieder an der richtigen Stelle.
Ja. Gelernt ist gelernt.
Ja, auf der Straße liegen ein totgefahrener Frosch und ein totgefahrener Jazz-Posaunist. Wo ist der Unterschied? Der Frosch hatte die höhere Wahrscheinlichkeit, unterwegs zu einem Gig zu sein. Ja, der übliche. Der übliche Gag.
Ja.
Das hätte ich nicht aber auch irgendwann mal vorhersagen können, Bob, oder? Jedes Mal macht er sowas. Das muss doch.
Es gibt übrigens noch eine zweite mögliche Antwort.
Ja.
Vor dem Frosch sind Bremsspuren. Der ist noch gemein.
See what you did there. Wo wir gerade bei Witzen sind, haben euch eure Kinder schon mal Witze erzählt? Also generell, können eure Kinder schon Witze verstehen und erzählen? Ich gucke jetzt ein bisschen Richtung Christoph, weil deine älter sind.
Christoph schaut aber nicht zurück.
Das hört sich so an. Dann holen wir ihn vielleicht gleich nochmal rein und ich richte die Frage mal in deine Richtung.
Ja, nee, also. Die ist
noch zu klein, oder?
Ja, nee, die ist, ist noch zu klein und ja, also es ist jetzt so, wir haben jetzt ein Buch übers Schwerhören. Irgendwie Hanni hat Tomaten in den Ohren oder geht sie irgendwie zum Ohrenarzt und der holt halt irgendwie Tomatenpflanzen und einen Hahn und noch drei Sachen raus. Und da versteht sie, dass das lustig ist und kann das so nacherzählen, aber nicht, dass sie daraus einen Witz erzählen kann.
Ja, ich finde es auch total schwierig. Also ich habe ein paar Mal jetzt so Kinderwitze ergoogelt irgendwie und dann liest du dir so eine Webseite irgendwie.
Arbeitest du in deinem neuen Stand-Up-Programm in der Kita?
Gute Idee eigentlich. Nee.
Sommerfest.
Ich wollte einfach nur irgendwie, dachte ich mir, so Witze wären doch mal ein lustiges nächstes Thema so für meine Tochter. Die ist jetzt 5 und, oder 5,5 ungefähr. Und ja, und ich merke, dass man für ganz viele Witze einfach sehr viel Kontext braucht und sehr viel Vorwissen. Und neulich erzählt sie mir einen Witz und lacht da auch drüber. Und sie hat mir den erzählt und ich war halt, weil ich ein paar Wochen vorher versucht, oder ein paar Tage vorher versucht habe, selber nach Witzen zu recherchieren für die Altersgruppe und nur Sachen gefunden habe, wo ich dachte so, ja, wenn ich ihr den jetzt erzähle, dann muss sie als Vorwissen das verstehen und das verstehen und das verstehen. Und da war mir schon klar, das übersteigt in der Komplexität das, was sie so an weißt du, wenn es so Redewendungen oder Doppeldeutigkeiten sind oder so, dann musst du ja beide Bedeutungen mal kennen, sonst ergibt das keinen Sinn, dann kannst du nicht drüber lachen. Und da wusste ich halt so, die eine Sache würde sie vielleicht wissen, die andere eher nicht, also der Witz fällt raus. Und ja, dann habe ich viele von so Kinderwitzen mir angeguckt und habe festgestellt, die gehen alle noch nicht bei einer 5-Jährigen oder zumindest nicht bei meiner 5-Jährigen. Und neulich kommt sie an und erzählt, Papa, soll ich dir mal einen Witz erzählen? Ich so, ja, Mama. Und war halt schon darauf vorbereitet, da wird jetzt nichts besonders Lustiges kommen, weil was soll da schon kommen? Und dann meint sie, geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg. Und in dem Augenblick dachte ich so, echt so, der ist gar nicht so schlecht, ja.
Nee, der ist ziemlich gut.
Und dann habe ich sie gefragt so, warum ist denn der witzig? Und dann meint sie, na, weil das Pony weg ist.
Er hat den Witz nicht verstanden.
Warum noch? Und dann, ja, dann kam halt genau raus, dass es wieder so ein Fall ist von, das Kind lacht, aber eigentlich hat sie den nicht verstanden. Und dann fängst du halt zu erklären, also ja, beim Friseur.
Aber Witze erklären lassen ist halt auch nicht gemein.
Ja, ist fies, ja. aber dann guckst du so bei deinem Bruder hier oben, bei dieser Frisur da oben, das dann nennt man auch Pony. Und versuchst du das zu erklären. Aber ich war echt so. Ich war positiv überrascht, weil sie hat ihn so erzählt und sie hat eine kurze Pause vor der Pointe gemacht, dann hat sie die Punchline rausgehauen und ich habe gelacht und sie war natürlich total happy, dass ich gelacht habe, weil ich das überhaupt nicht habe kommen sehen und das ist ja am lustigsten dann. Ich kannte den auch nicht, das kam noch dazu.
Sehr gut.
Mega gut, aber sie hat ihn eigentlich selber nicht verstanden, was ich halt noch witziger fand. Deshalb war jetzt die Frage, ob ihr, ich hatte kurz bevor du rausgeflogen bist, Christoph, hatte ich dich gefragt, ob deine Kinder schon so weit sind, dass sie Witze erzählen können und dass sie auch verstehen.
Der Lutz erzählt gerne Witze.
Viele. Das gibt's nicht.
Aber
das Thema ist verseucht.
Aber zeitweise.
Da ist er wieder.
Bin noch da. Viele Witze erzählt und ein Witz, den er wirklich immer erzählt hat, allen möglichen Leuten. Das Problem ist, er hat Leuten erzählt, die schlechter verstanden haben als er selbst. Und das ist nämlich der Witz, das ist einer meiner Lieblingswitze, aber auch einer seiner. Zwei Neutronen in die Disco, sagt der Türsteher, heute nur geladene Gäste.
Das ist aber schon für Fortgeschrittene.
Das hattest du auch schon mal erzählt hier, jetzt fällt mir wieder ein, ja.
Ja. Und den erzählt er dann halt.
Christoph, ich muss dich mal unterbrechen. Christoph, ich muss dich mal unterbrechen. Das ist irgendwie nix. Ich rufe dich nochmal an.
Ja, ich hab schon gesagt, dass das Thema ist irgendwie für. Mit einem Verbindungsproblem behaftet. Immer wenn er ansetzen will, fällt's aus. Das ist so.
Der Daniel würde da eine Sendung draus schneiden, wo man nicht merkt, dass der irgendwas.
Das ist krass. Das ist echt krass.
Ihr wollt jetzt wissen wahrscheinlich, was ihr auf nächste Woche schauen müsst, oder?
Genau. dann mach doch jetzt mal den Pick so und spreche ihn so, dass du nicht auf eine Antwort von uns angewiesen bist. Wir antworten, falls wir genug hören und es was passt, und ansonsten müssen wir es halt später reparieren.
Also, wir werden einen wunderbaren Film schauen für nächste Woche, und zwar einen, der bei IMDb 2,5 Punkte hat.
Ach, hey.
Ha, ist gut. Und das Interessante dabei wird sein, werden wir nächste Woche mehr oder weniger als diese 2,5 Punkte geben? Ich weiß nicht. Wir schauen.
Welcher Anbieter?
Angst.
Netflix. Wir schauen den. Ich habe immer wieder Zeit für ein Porno. Ein Softporno. Und wir schauen den zweiten Teil von 365 Tage. Der heißt 365 Tage dieser Tag. Oder 365 Days dieser Tag. Ganz neu, ich glaube, von dieser Woche.
Warte mal, wie heißt der genau? Ich finde den bei IMDb nicht.
365 Days, genau. Dieser Tag.
Ah, man muss das auf Englisch. Ich habe 365 Tage dieser Tag, dann findet.
Nee, Days, ja, Entschuldigung. Ja, Days.
Okay.
Ist ja ein bisschen komisch gemischt auch.
Das war dieser polnische Gefangenenfilm, oder?
Mit, genau. In Italien mit Mafia und so, ist das? Nee, das war was anderes.
Richtig, genau das. Sie wird entführt, also eine Polin wird entführt von einem italienischen Mafiosi, der sie ein Jahr festhält, um sie zu überzeugen, dass sie ihn liebt oder so, irgend so ein Quatsch. Und sie innerhalb von relativ kurzer Zeit, also es ist das ganze Jahr, verfällt sie ihm und ist ihm willig und sie vögeln ein bisschen herum. Und am Ende stirbt sie, am Ende des Films. Also sie wird irgendwie in die Luft gesprengt oder ihr Auto fährt über die Klippen oder irgendwie so. Oder ihr Auto fährt in einen Tunnel und explodiert dann da. Und also man muss davon ausgehen, dass sie tot ist. Aber soweit ich das verstehe, ist der zweite Teil auch wieder mit ihr. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Rückblick ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist durch irgendeinen Kniff ist sie doch noch am Leben. Und ich bin gespannt, wo das hinführt. Ob das jetzt eher eine Mafia-Geschichte ist oder ein Porno, ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Ja. Mal gucken, wie euch das
ja, also, ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass ich das begrüße, dass du das gewählt hast, aber
ich glaube nicht, dass du das mit deiner Frau schauen wirst.
Könntest du trotzdem es versuchen, damit wir die Reaktion mitbekommen, oder? Das wäre ja ganz gut.
Wann sie aussteigt.
Wie lang? Du kannst ja einfach so eine Minutenmarke schicken, dass wir dann gucken können, was da war, als sie gegangen ist.
Genau. Und zu den Gründen.
Geht's ja auch nicht. Also vielleicht müssen wir dann den Film unterbrechen wegen der. Also, ja, egal, so. Das wird zu weit.
Ja, ich verstehe.
Keine 2,5 Punkte.
Genau, wir schauen den natürlich einerseits, wegen der Ergötzung der 2,5 Punkte, aber auch schon, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, dass der erste Film schon Wellen geschlagen hat, so in der Kino- oder in der Filmrezessenten-Szene. Und dass ich fand im Nachhinein, ja, vielleicht hätte man größer besprechen müssen, also, dass eben ich nicht nur berichte, sondern wir eben auch drüber sprechen können. Und diese extrem wenigen Punkte bei IMDb für den zweiten Teil führen mich zu der Annahme, dass der vielleicht ein ähnliches Juwel ist. Deswegen. Wir sind gespannt.
Okay. Gut, dann nächste Woche Porno.
Hier steht nur Drama und Liebesfilm. Aber das ist vielleicht Chiffre.
Das steht wahrscheinlich beim ersten auch, und das hatte halt mit Liebe nichts zu tun, sondern das war halt ein Stockholm-Syndrom-Film, gell? Also das war und Vergewaltigung. Also es war irgendwie völlig ungut. Ich bin gespannt, wie es hier wird.
Alright.
Ihr habt jetzt wahrscheinlich den Christoph fantastisch gehört. Wir haben fast nichts mitbekommen von dem, was er gesagt hat.
Ist vielleicht besser so.
Ich habe nur irgendwie Porno nackt gehört und den müssen wir jetzt gucken.
Genau.
Genau. Ja. Unsere Reaktionen waren auf viele Tonaussetzer. Aber so ist das. Nächste Woche haben wir hoffentlich wieder eine bessere Verbindung. Besprechen dann 365 Days Doppelpunkt. Wissen schon? Habe ich jetzt schon wieder weggeklickt. Verdammt nochmal.
Dieser Tag.
Dieser Tag. dieser Tag, genau. Also polnisches Shades of Grey im Keller mit italienischen Mafiosi oder so ähnlich. Wie das sich genau verhält und ob das mehr als 2,5 Punkte verdient, erfahrt ihr in der 732. Kommentare zu dieser Sendung bitte unter die 731. Sneakpot.de ist die Seite, wo ihr hin müsst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.